Herzlich willkommen zur neuen Show des Maximum Metal Metalhammer Podcast, die 20. Folge. Kurz nach der Winterpause, es fühlte sich zumindest so an, als wäre es eine Winterpause. Natürlich war es unsere minimalste Sommerpause der Sommerpausen, die Seventh Son of the Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn hatten. Ihr wisst, wer dabei ist, nämlich Herr Kessler auf der einen Seite, den ich nämlich jetzt nicht zu Wort kommen lasse, und Herr Zahn auf der anderen Seite, der die ganze Zeit durchsprechen wird, die nächsten 95 Minuten, vielleicht sind es auch 96,5. Nein, wir befanden uns in der Sommer-Urlaubspause. Was hast denn du so getrieben, außer deine Plattensammlung von A bis Z sortiert?
In der Tat habe ich das getan, hast du mich heimlich beobachtet, und ansonsten Urlaub in Bayern. Mist, um auch mal wieder ein paar Berge zu sehen. Hier in Berlin und Brandenburg ist alles so flach, da fährt man gerne mal wieder in die bayerische und fränkische Heimat und guckt sich da die schönen hügeligen Landschaften an.
Mist, er hat die Kameras entdeckt, die ich bei ihm zu Hause installiert habe. Dann geht es dir ja so ähnlich wie mir. Ich habe auch Urlaub in Deutschland gemacht, und zwar in NRW und der Oberpfalz. Mhm. Ich kenne jetzt, glaube ich, jeden Waldlehrpfad in der Region rund um Nürnberg.
Sehr schön. Eine sehr schöne Ecke. Immer eine Reise wert.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch gar nicht geregnet hat, als wir die Waldlehrpfade gelaufen sind.
Ich höre Sarkasmus.
Aber, ach so, das ist doch die kleine Schwester vom Zynismus. Wir waren aber bestens ausgerüstet deswegen. Und der Wald an sich schützt dich ja vor dem starken Regen. Das hat uns schon so empirisch Spaß gemacht.
Empyriumisch.
Empyriumisch Spaß gemacht. Der Thüringer Wald, der hat uns noch gefehlt.
Urlaub in Deutschland ist was Schönes. Trotzdem würde man sich auch freuen, wenn man mal wieder ein bisschen weiter weg könnte, aber diese Zeiten werden wieder kommen, genauso wie die Festivalzeiten wieder kommen werden, wann auch immer. Denn, um gleich zu unserem ersten Thema zu kommen, The Road to Bullhead City endet hier leider früher als gedacht.
Hat leider in einem Verkehrsunfall ein jähes Ende gefunden. Und zwar mussten die Veranstalter, wir hatten bis zum Schluss gehofft, wieder erwarten, das Festival absagen. Nicht verlegen, sondern absagen, richtig?
Genau. Verlegen hieß ja tatsächlich nächstes Jahr dann zwei Festivals innerhalb von einem Monat auf dem Gelände des Wacken Open Air zu stemmen. Das ist dann vielleicht doch einfach ein bisschen viel. Darum wurde das jetzt einfach ehrlich und konsequent abgesagt.
Das könnte auch ein bisschen viel sein, weil wenn es Anfang August nämlich stark regnet, ist alles so derbe, zertrampelt und zermatscht, dass du Mitte September da nur noch Matschschlitten fahren kannst.
Wir kennen es ja, genau. Das dauert ein paar Monate, bis der Boden wieder betretbar ist. Tatsächlich waren meine Eltern irgendwann mal im Norddeutschland-Urlaub, so Ende September oder sowas rum, und haben dann einen Abstecher nach Wacken gemacht, um mal zu gucken, wo ich meinen August immer verbringe. Und weil sie das Ganze total lustig finden und alles natürlich. Und haben dann Fotos von da oben geschickt, wo schon wieder die ersten zarten Pflänzchen aus der Matschwiese heraus guckten und so. Es war ein ganz idyllisches Foto.
Ach, wie süß. Ja. Schade, dass man dieses Foto im Podcast nicht sehen kann. Aber was man im Podcast auch kann, ist nämlich hören. Und zwar, du hast es schon wieder vergessen, weil du zu viel im Urlaub warst.
Wie das Gras wächst? Nein.
Nein, nicht wie das Gras, sondern unsere Playlist, unsere Maximum Metal Remember Where You Heard It First Podcast Playlist auf Spotify. Open Spotify.
Könnte ich nie vergessen, habe ich nämlich gehört, während ich meine Platten sortiert habe.
Wirklich? Hast du denn auch die lustigen Punkrock-Jams und die Disco- und Pop-Jams, die ich versteckt habe, dazwischen gehört?
Ich habe, es ist eine bunte Mischung auf jeden Fall. Man musste auf jeden Fall den Podcast auch dazu genießen, um ein Gespür dafür zu haben, warum diese wilde Abfolge von Musikstücken da so steht, wie sie steht.
Und deswegen, aber es ist sehr schön. Ja, deswegen würde ich mich ja freuen, dass dieses von dir groß angepriesene Tool, was Spotify da jetzt installiert hat oder installieren kann, dass sie uns auslesen können und die Musik gleichzeitig, war das nicht so, gleichzeitig bereitstellen können?
Ich habe aber noch nicht kapiert, wie das geht. Ich habe tatsächlich gelesen, dass Spotify jetzt wohl die Funktion hat, in Podcasts auch Musiken rein zu verknüpfen und abspielen zu können.
Automatisch?
Das Ich weiß nicht, ob automatisch oder ob wir unserem Techniker Nick sagen müssen, Nick, bitte spiel jetzt hier mal dieses Lied ein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Liebe Leute da draußen, wenn wir hier über Musik sprechen und auf einmal geht irgendwie die Musik los, dann hat es funktioniert. Ob händisch oder manuell oder automatisch.
Da sitzen ganz viele kleine Autobots. Aber das funktioniert wahrscheinlich wie so mit dem Handy. Also du kennst das ja, du redest mit jemandem, also du triffst dich mit jemandem zum Kaffee, du redest mit dem über ein Thema, du hast dein Handy auf den Tisch legen und einen halben Tag später plötzlich kommt in deinem Feed genau eine Meldung, eine News oder ein Kauf mich zu diesem Thema.
Angeblich sind das ja immer Zufälle. Ich
kenne das, angeblich sind das immer Zufälle. Es können keine Zufälle sein, weil es sind so absurde Themen, über die ich rede, dass, und mir plötzlich sowas vorgeschlagen wird, das kann einfach nicht sein.
Aber dass du diese Dinge auch irgendwie abgehört. Gesucht hast oder so?
Nee.
Und die Algorithmen dich einfach kennen und so gut sind?
Ja, die Algorithmen sind meine besten Freunde. Aber den Algorithmus bei Spotify, der ist schon sehr wild bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat da ordentlich was zu tun, weil ich springe ja so hin und her zwischen allen Genres, um auch quer zu hören, zu vergleichen etc. Das hat natürlich damit zu tun, mit dem Job, den wir so machen. Man muss ja ganz viele verschiedene Sachen hören. Und wenn man plötzlich der Meinung ist, das ist eine Coverversion von XY, dann sucht man das. Findet man sogar auch auf Spotify mittlerweile, weil ja genug da rumhängt, aufgehangen ist. Und ja, der Algorithmus meiner Playlist, die mir so vorgeschlagen wird, hey, das ist deine super Workout-Playlist und deine 7-Tage-Playlist und hier aus dem, what the fuck, lass mich da mal in Ruhe, ich suche selber.
Eine Workout-Playlist habe ich gar nicht. So gut kennt mich Spotify.
Ja, so eine Chill-Out-Workout, sonst was. Also kurz 1000 Sachen, die dir vorgeschlagen werden.
So verrückte Mixtapes immer. Und irgendwann ist es auch mal passiert, ich habe dann, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas ganz Obskures offenbar angemacht, sodass Spotify dachte, jemand ganz anderes muss auf einmal meinen Account hören und hat dann gemeint so, hey, mach Spotify doch zu deinem Familien-Account, denn offenbar hört ihr das jetzt so mehr. So, nee, das war auch ich. Ich habe nur einen weirden Geschmack. Nee, wahrscheinlich war es irgendwie erst Timo Borgi, dann Scooter oder sowas in der Richtung.
Das kommt ja, das kommt bei mir öfter vor, weil die heranwachsende Erbengemeinschaft mittlerweile rausgefunden hat, wie das funktioniert mit Spotify.
Sehr schön. Und läuft dann eher Timo Borgi oder eher Scooter?
Bibi und Tina. Kurz überlegen. Rammstein.
Sehr schön.
Einer der Faves, Rammstein, neben Paw Patrol und Lego Friends. Alle Hits. Nicht die Hörspiele, sondern die Songs. Und Baby und Tina etc. natürlich, logischerweise.
Eine liebenswerte Mischung.
So, und ganz ehrlich, diese Musik verglichen zu dem, was wir gleich besprechen, da ist kein großer Unterschied. Das ist alles auf Kindermelodien aufgebaut, sage ich euch. Wenn wir nämlich, fangen wir jetzt mit den Hits an oder mit den Misses?
Hits oder Misses? Fangen wir mit den Misses an.
Mit den
die
Misses?
Die Neuerscheinungen des heutigen Tages, die Alben der Woche. Es ist soweit. Ich glaube, ich weiß, mit wem du anfangen möchtest. Sind es, darf ich raten?
Du darfst
raten. The Night Flight Orchestra mit ihrem Album Aromantic 2.
Ja, da habe ich eine Notiz mir nämlich zu gemacht. Die Notiz, das ist ein Pfeil. Darauf steht Kessler. Das ist dein Nachname.
Aber warum?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Damit ich nichts Schlechtes über die Band sage, habe ich mir gedacht, dass du vielleicht was Gutes sagst.
Na gut, dann kommt wieder meine positive Art und mein politisches Gespür zu tragen. Ich finde die Band aber auch furchtbar nervig, einfach vor allem nur. Ich war allerdings von diesem Album weniger genervt, als ich es vorher gedacht hätte, nachdem sie einen so gefühlt irgendwie zuscheißen und jedes Jahr ein neues Album rauskommt. Nicht nur wie das Song gleich klingt, sondern auch jedes Album. Und es einfach vollkommen egal ist. Es ist so gute Laune, Sommermusik, so AOA am Rande der Unrockbarkeit. Alles so ganz süß und ganz putzig und fröhlich. Aber halt vollkommen scheißegal. Es ist ein bestimmt ein schöner Corona-Zeitvertreib für Speed und Co., die da alle mitmachen. Und es ist leicht witzig. Sag ich ja, Speed.
Ja, Speed. Ich weiß nicht, welches
Björn Speed.
Ich weiß nicht, welchen Speed du so meinst, lieber Lenny.
Den meinte ich natürlich nicht. Ich spreche hier von
seriösen Musikern. Street.
Ich weiß, die Band hat ihre Fans. Die Band hat auch ihr witziges Potenzial. Aber come on, was soll das? Kann keiner brauchen, in Wahrheit.
Ich finde es schade, dass du jetzt was Schlechtes über die Band gesagt hast. Also
dabei war ich bemüht.
Ich finde es komplett überflüssig. Ich frage mich auch, was das soll.
Wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, vor 2-3 Jahren, wann auch immer, es war Summer Breeze auf der kleinen Bühne, haben sie gespielt. Das war auch so ganz witzig. Das ist so Sommer-Nachmittags-Gute-Laune-Musik, die vor sich hindümpelt. Aber da kann man auch einfach eine Journey-Platte auflegen. Wenn die Musiker Spaß dran haben, sollen sie es tun. Ein paar Leute haben offenbar auch Spaß dran. Man kann es auch nicht scheiße finden, weil dafür ist es einfach zu nett. Aber warum einfach? Warum? Und warum so viel davon? Jedes Jahr mindestens gefühlt, wahrscheinlich sind es sogar mehr, kommt da ein Album raus, das wieder genauso klingt wie das davor.
Der, dem es gefällt, für den ist es auch was.
Richtig. Ich frage mich aber zunehmend, wer das ist. Ist das nur so eine Blase auch von Musikjournalisten irgendwie, die das irgendwie so ironisch feiert? Oder finden Leute das wirklich gut? Also gut ist es ja, es ist halt nur wurscht.
Ich glaube immer, ja, ich gebe dir recht, dass ich glaube, dass in erster Linie halt so Musikjournalisten das witzig und lustig und mal was anderes und exotisch und so finden, weil die natürlich auch mit der Nase drauf gestoßen werden. Weil die kriegen das irgendwie per Haus geliefert und hören das an. Ich glaube, für so eine Band, wenn die es ernsthaft betreiben wollen, ist es wirklich schwierig, so durchzubrechen, weil sie halt ganz anderen Background haben und nach wie vor mit so einer Mucke auch irgendwie im Heavy-Metal-Background so stattfinden, Umfeld. Das ist halt total schwierig für so eine Band. So, es ist irgendwie witzig für den Moment und das war's.
In Wahrheit müssten sie sich andere Zielgruppen wahrscheinlich erschließen, abseits
ja,
des Heavy-Metal, aus dem sie kommen. Dafür ist es wieder zu belanglos und nicht ehrlich und ernsthaft genug gemacht wahrscheinlich.
Da musst du aber auch schlaue Leute haben, die Hebel in Bewegung setzen, dass du dann auch irgendwie, sag ich mal, mit sowas kannst du beim ESC auftreten.
In der Tat, da werden sie sehr gut aufgehoben. Und da wird es auch funktionieren und da wird es auch Spaß machen, das passt schon alles.
Weil, da würden die vielleicht sogar gewinnen.
Witzig ist es ja mal, aber halt nicht irgendwie mit dem, das wievielte Album ist das? Das vierte, das fünfte?
Ich glaube schon, ja. Aber da würden die wahrscheinlich sogar auch gewinnen. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, als Strit erzählt hat vor Jahren, dass er sowas plant und dass er sowas vorhat und dass es total lustig ist. Und dann haben wir auch immer gedacht, klar, cool, es ist irgendwie so ein Hobby. Total witzig.
Ja.
Ist ja auch.
Dafür ist es auch okay. Ja.
Aber hier, ganz ehrlich, bringt die Band zum ESC, lasst sie dort gewinnen und dann werden sie alle Beteiligten nochmal richtig Erfolg haben, weil sie es mit den anderen Bands, in denen sie sonst spielen, nicht haben. Punkt.
Naja, kann man von Arch Enemy jetzt auch nicht behaupten. Soilwork, so auf ihrem Level immerhin, aber ja, dennoch.
Aber als ESC-Gewinner machst du einmal den Lordi und dann ist gut. Dann brauchst du nichts mehr zu Lordin.
Naja, Lordi bringt dieses Jahr auch noch 7 Alben raus. Aber das ist was für eine spätere Episode dieses Jahr.
Aber das sind doch die alten Alben oder sind das 7 neue?
Das sind 7 neue. Die haben 7 neue Alben aufgenommen.
Da herrscht aber ordentliches kreatives Potenzial.
Ja. Nachdem hier das letzte Album war ja so ein gefaktes Best-of, so die besten Lordi-Songs aus 40 Jahren. So. Und dann klang das halt so wie ein Song aus den 70ern, wie ein Song aus den 80ern, wie ein Song aus den 60ern. Und das fand zumindest die Band so witzig. Ich fand es auch gut tatsächlich, aber halt auf dem Album komprimiert. Die Band fand das so lustig, dass sie sich dachten so, lass mal zu jedem Jahrzehnt ein Album machen. Und jetzt machen sie halt einfach fucking 7 Alben. Ich weiß nicht, wer das jemals hören soll. Wir im Soundcheck wahrscheinlich.
Aber jetzt mal unter uns, welches Label macht denn das mit? Haben die Label, die das machen?
AFM. Die sind doch schmerzbefreit.
Alles für Musik. Wer das nicht wusste, was AFM heißt, es heißt Alles für Musik.
Und wenn das nicht der Beweis ist, dass das siebenfache Lordi-Album mit dem auch wieder sehr schönen Titel Lore Diversity, weil es ja sehr diverse Alben werden.
Oh, das ist fett.
Ich finde Lordi ja schon, also sowohl die Albentitel als auch die Musik selber und die Typen, ich finde das ja schon immer gut und witzig.
Also ich meine, die Mucke kannst du dir halt auf CD nicht anhören oder im Stream oder wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt, liebe Freunde. Liebe Freunde, habe ich mir abgeguckt bei anderen Leuten, die im Internet unterwegs sind. Aber liebe Freunde, das kann man sich natürlich, aber die Band an sich, das ist sau lustig. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges durfte ich die Band ja mal besuchen, treffen, kennenlernen und einen Abend mit denen aushängen. Die Kollegen spielen ja in dieser Verkleidung, die kommen von der Bühne und brauchen echt Sauerstoff. Also ich war hinter der Bühne und die lagen am Boden und brauchten Sauerstoff. Und Mr. Lordi himself war auch echt ends fertig, weil die halt, das ist die härteste, das ist
körperliche Arbeit, ja.
Können Slipknot sich mal hinten anstellen. Wirklich, ohne Scheiß. Es war ein sauwitziger Abend mit denen. Ganz nette, trinkfeste Finnen. Hat einfach Spaß gemacht. Mr. Lordi, ganz großes Kino.
Auch Mr. Lordi war übrigens in seinem Kostüm impfen. Das finde ich auch sehr großartig. Es gibt ein wunderbares Foto, wie er irgendwie so bei der Ärztin sitzt, komplett in Monstermontur mit Rüstung und allem und sich eine Spritze geben lässt.
Nicht, dass sie nur sein Kostüm geimpft haben und ihn nicht.
Das wäre ein fieser Trick. Und trotzdem kriegt er das Impfzertifikat und darf überall rein, aber ist gar keiner von uns. Scheiße.
Ja, Mr. Lordi soll ja auch immer noch ins Paradies, aber hat noch nicht so richtig geklappt.
Na, wird noch.
Ja, perfekt. Also das, da wird ordentlich die ersten 17 Reihen werden schunkeln. Da geht's richtig zur Sache.
Wäre eine sehr perfekte Band dafür. Wie auch The Night Flight Orchestra das sehr gut hinpassen würden. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ich mag es nur nicht auf Album hören.
So. Ja, Night Flight Orchestra. Shoutout. Wollen wir in Schweden bleiben?
Wollen wir in Schweden bleiben? Dann wechselst du zu...
Gibt nur noch eine schwedische Band, die im Soundcheck sind. Genau, die im Soundcheck ist geil. Die in unserem freitäglicher Rezensionsschau in der metallischen Guillotine, die metallische Inquisition.
Die Metal Blade sozusagen. Nein.
Die Metal Blade.
Bei Metal Blade erscheint das neue Portrait-Album heute. At One With None.
Ja, ein Zungenbrecher.
Was sagen Sie dazu?
Was ich dazu sage, ich finde die Band ja einfach toll.
Aha.
Ja, wirklich. Das ist...
das freut mich zu hören.
Ja, hier... Perfekt auf unserem Festival. Platten gut, schöne, epische Musik. Schweden an sich sind ja immer eigentlich toll. Durch die Bank weg. Auch die Leute einzeln von Night Flight Orchestra sind total tolle Menschen. Nur in der Kombination als Band ist das anders. Aber gefällt mir sehr gut. Portrait, da kommt man... finde ich persönlich ganz gut rein, kann man sehr gut anhören, ist wirklich was für den richtigen Heavy-Metal-Fan.
Ich fand es aber, mir war es, also ja, so schön zwischen Judas Priest und Merciful Fate,
genau.
Aber mir war es zu generisch irgendwie, es war so gut gemacht, schön dummig, düster, okkultig ein bisschen, aber halt auch so egal. Und ehrlicherweise ein bisschen den Spaß verdorben, hat mir dann auch noch die Geschichte bei uns im Heft, weil die Band da nicht so richtig schlau rüberkommt auch noch, muss ich ehrlicherweise sagen. Das hat mir auch noch ein bisschen die Laune verdorben. Ja, ist recht. Wenn man sich Oldschool-Heavy-Metal reinpfeifen mag, kann man zu Portrait greifen, muss es aber nicht.
Heute bin ich der Böse, oder? Finde ich total gut. Du weißt aber schon, dass die dümmsten Musiker nicht die... Nee, wie will ich das sagen? Dass die schlauesten Musiker nicht unbedingt die beste Musik machen.
Das ist wohl wahr.
Oder um ABBA zu zitieren, I'm not the most clever guy, but I write goddamn good riffs.
Darauf habe ich gewartet, dass das kommt. Das ist sehr schön. Ja, das ist richtig. Dennoch, ich bin da einfach im Augenblick ein bisschen... Vielleicht bin ich ein bisschen überempfindlich, das Verbreiten von Verschwörungsmythen und Corona-Panik angeht und habe mir da ein bisschen die Laune verdorben lassen, einfach von so ein paar Aussagen, die Band getroffen hat. Die sie bestimmt auch gar nicht so gemeint hat, wie sie rüberkamen, aber...
Ja, naja. Das Problem ist, dass man ja auch, also das finde ich ja auch, dass zurzeit alles so richtig auf die Goldwaage gelegt wird und jede Aussage, die man tätigt, Alle Menschen sind hochsensibel auf alles, was man sagt. Man muss wirklich, ja, man muss aufpassen, was man sagt. Man muss aufpassen, welche Meinung man hat. Und man auch das, was dir jemand im Interview sagt oder auch im Gespräch, ja, ich weiß. Ja. Das muss man mal ein bisschen runterkochen und dann geht das.
Ich weiß vielleicht auch, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich, aber dachte mir so beim Lesen, ach Leute, denkt doch mal mit.
Ja, so. die denken halt anders. So.
Sei ihnen gegönnt. Nette Musik machen sie trotzdem so oder so. Schön oldschool Metal. Ja,
genau. Gute
Wie
Band.
Wie finden wir jetzt den Übergang? Das war es auch mit, naja, das war es mit oldschool Metal, bis wir zu unserem Hauptthema des Abends kommen. Denn jetzt wird entweder geballert oder es wird ein bisschen alternativ.
Und da ist die Frage, ob das überhaupt noch Oldschool-Metal ist, was wir später besprechen werden. Aber egal. Alternativ, würde ich sagen. Bevor wir die Runde richtig zum... Ich würde sagen, das Geballer machen wir ganz am Schluss.
Sehr schön. Dann machen wir doch weiter mit Bokassa und werfen einen Molotow-Rocktail.
Ja. ich frage mich... Was wäre die Band eigentlich, wenn Lars Ulrich sie nicht supportet hätte?
Ich frage mich, ob das Fluch oder Segen ist, dass sie ihr gesamtes Bandleben darauf reduziert werden, dass Lars Ulrich sie mal für die beste Bandentdeckung des Jahres, whatever, hielt und seine Lieblingsband. Was wäre die Band ohne Lars Ulrich? Sie wär nicht so groß, nee, sie wäre nicht so bekannt, man würde nicht so auf sie Acht geben. Würde dabei aber vielleicht auch ein bisschen was verpassen, weil Spaß macht das schon, was sie tun.
Finde ich nicht, aber sie sind ja nicht groß. Sie sind ja nach wie vor klein.
Ja, nee, aber sie sind zumindest so im Kopf verankert, dass wenn man den Bandnamen liest, sich denkt, ah, Bokassa, die haben wir von Metallica gespielt, weil Lars Ulrich die ganz geil fand.
Weißt du eigentlich, was Bokassa bedeutet?
Nee.
Das war ein Diktator einer zentralafrikanischen Republik oder der zentralafrikanischen Republik in den Jahren irgendwie 60 bis Mitte 70, irgendwie sowas.
Freundlich und sympathisch.
Finde ich total gut. Passt zur Band. ich, der ja auch so ein bisschen aus dem Punkrock kommt, kann mal hier meine 5 Cents zum Besten geben. Und ich bin der Meinung, es ist alles Mittelmaß, was die Jungs veranstalten, das ist alles nett gemeint und Mittelmaß bis öde und der Gesang ist eher unterdurchschnittlich.
Ho, jetzt warst du gemein. Dann komme ich wieder dran.
Ja, und ich finde es halt auch immer ärgerlich, dass solche Bands halt von ganz großen supportet werden, wo es richtig geile Bands gibt, die mal supportet werden müssen. Die haben ja schon mal so eine Loser-Truppe supportet, nämlich die Datsuns. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ganz dunkel, ganz, ganz dunkel.
Ja, alles unter ferner Liefen hinterher abgeheftet worden. Ich meine, nehmt doch mal eine junge, geile Thrash-Metal-Band mit auf Tour, die euch an die Wand spielt. Nein, dann nehmen wir lieber Bokassa mit. Die Norweger werden uns für ewig dankbar sein, dass sie auch mal vor 3 Leuten spielen durften, weil nämlich alle noch beim Einlass waren.
Ja, und so kam es dann auch. So vernichtend schlimm finde ich es nicht. Ich finde, dass manches nicht ganz zusammenläuft und gerade die Refrains immer so ein bisschen auf die Bremse drücken und da versuchen sie dann so komisch melodisch zu sein, was nicht so richtig klappt. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber wenn
aber
so
der Gesang Spuren ist furchtbar nervig.
Es ist so. Ich fand nicht so schlimm.
Echt nicht, ich fand das, es ist so, also er kann halt nichts und das ist so pappiger Gröli und so
ja,
weder Rock noch nicht. Punk, alles so ein bisschen dazwischen, irgendwie so
schnarchen. Alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen heiserer Gesang, aber den fand ich eigentlich ganz, 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 ganz passend im Gesamtumfeld, der so ein bisschen zwischen allen Stühlen ist. Gerade das zwischen allen Stühlen macht es halt irgendwie auch nicht immer ganz leicht auf dem Album, weil man nicht so ganz weiß, was die jetzt eigentlich wollen.
Genau.
Aber es war energetisch, ist energetisch überraschend, weil man nicht so richtig weiß, was sie wollen natürlich auch. Ich hatte Spaß beim Molotow Rocktail. Und der Albumtitel. Vor dem Albumtitel darf man sich schon kurz verneigen, glaube ich. Der ist schon gut.
Oh.
Findest du auch nicht so? Er hat jetzt doch nicht Lordi-Niveau, aber es ist ein ganz witziger Albumtitel.
Ja, es gab mal einen Albumtitel aus dem Rap-Bereich, der hieß Cocktails.
Was damit wohl gemeint war?
Fast ein bisschen besser. Also Cocktails, also Tales from the Crypt, you know? Egal. Mhm. 2021, Lore Diversity. Wie hieß das, die 7-Album-Box?
Das wird Lore Diversity heißen und später im Jahr.
Unfassbar, genau. Unfassbar fett. Muss ich mir schon mal aufschreiben und vorbestellen.
Unbedingt.
Lore Diversity.
Auf Dreifach-Vinyl.
Bokassa.
Wenn du neben Bokassa noch Platz im Regal hast, bestell dir noch ein paar Lordi-Alben, genau.
Kommen wir doch mal
vielleicht
zu was.
Trifft,
was?
Ja, ja,
bitte wer?
Ja.
Bitte,
vielleicht
bitte
trifft
wer?
Was anderes, auch ein bisschen Alternatives, eher dein Geschmack. Die Freunde von The Picture Books.
Ja.
Major Minor Collective heißt das Album.
Ja, The Picture Books, The Major Minor Collective. All die Songs, über die wir sprechen, beziehungsweise all die Bands, über die wir sprechen, inklusive Lore Diversity, sind natürlich auf unserer Spotify-Playlist Remember Where You Heard It First, die Maximum Metal Metal Hammer Podcast-Playlist, zu hören, weil die lustig gefüttert wird von mir, nachdem wir diesen Podcast gesprochen haben. The Picture Books, ein Duo.
Richtig. Mit ein paar Gästen.
Ein Duo mit ein paar Gästen. Jetzt vertue ich mich gerade. Die Bluespilz Elaine, heißt sie, die singt bei diesem Album mit, oder die hat beim letzten Album mitgesungen. Die singt bei diesem Album mit.
Die singt bei diesem Album mit, ja.
Toller Song. Interessant auch, dass sie das gemacht hat und dass auch The Picture Books das gemacht haben. Aber live habe ich die Band gesehen. Ist ein Schauspiel, weil die halt nur zu zweit sind. Das ist schon echt cool gemacht. Mhm. Und Geschichte dahinter. Finn Grabke, der Gitarrist und Sänger, ist der Sohn von
Trommelwirbel.
Klaus Grabke, ehemaliger deutscher, lieber Klaus, ich möchte nichts falsch erzählen, aber ich glaube, deutscher Skateboardmeister, eventuell auch europäischer Skateboardmeister, und zwar so ungefähr Mitte, Ende der 80er. Sänger von Thump und Sänger von 8 Days a Week. Falls du Thump mit dem Mega-Hit Red Alert noch kennen solltest, damals in der Crossover-Bewegung Ende der 90er eine große Nummer aus Deutschland. Hatten auch gleich einen Major-Vertrag. Und Klaus und mich verbindet so eine minimale Historie. Damals ich als Teenager, Klaus mit meiner Pocketkamera beim Skateboard fotografiert, danach Thump für meinen vorherigen, während meiner Zeit bei Visions des Öfteren interviewt, immer begleitet und lustigerweise noch vor Corona, vor 2 Jahren, wieder getroffen mit den Picture Books, mit seinem Sohn. Er ist nämlich, jetzt lass mich nicht lügen, Produzent, Manager, Fahrer, Frau für alles, der kümmert sich komplett um alles schön. Bei den Picture Books und ist die ganze Zeit mit seinem Sohn on the road, fährt alles, ist richtig, also ist eine geile Geschichte. Und ich finde diese Duo-Geschichte, alternativer Rock mit so ein bisschen Southern-Einschlag, mit so ein bisschen bluesigen Einschlag, ist noch was anderes. Hat jetzt nicht unbedingt was bei uns im Metal Hammer verloren, das sage ich aber nicht so laut. Aber eine schöne Abwechslung für die Ohren, eine tolle Band und das sogar, lieber Klaus, verzeih mir, aus Gütersloh.
So. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ich wusste nicht, dass das so eine Familiengeschichte ist. Das macht es gleich noch sympathischer.
Total gut.
Wie du auch schon angedeutet hast, es ist kein Metal und es ist auch eigentlich überhaupt nicht meine Mucke. Entsprechend bin ich da ein bisschen skeptisch auch rangegangen. Wurde dann aber sehr positiv überrascht, weil die Band klingt halt nicht so, als wäre sie aus Gütersloh. Es klingt alles sehr amerikanisch, es klingt alles sehr international. Auf dem Album jetzt bestimmt auch nochmal mehr durch die vielen Gäste, die sie haben. Die Dame von Bluespills hast du erwähnt. Hier die ehemalige Quellerzack-Eule ist aber auch dabei. Erlend Hjelvik. Das klingt dann auch gleich so ein bisschen nach Quellerzack natürlich, so wie alles, wo man ihn hört. Also ist es abwechslungsreich, mettet dann auch so ein bisschen zwischendurch, aber ja, grundsätzlich ist es, was ist denn, Bluesrock? Classic Rock?
Ja.
Wie ordnet man das ein? Irgendwo
also
da
Rock,
an der Ecke.
Ja, jedenfalls die Rock mit Southern Blues. Einfach, also so eine coole, eklektische Zusammenfassung der besten Rocksachen.
Ja, und vielleicht ist es gerade das Coole und auch das so von sich heraus Coole, ohne cool sein zu wollen, was Nightflight Orchestra vielleicht ein bisschen abgeht, weshalb man dann heute vielleicht eher zu The Picture Books als zum Nightflight Orchestra greift, wenn man im Plattenladen steht und nur 15 Euro dabei hat und echt nicht weiß, welche von den beiden Alben man jetzt mitnehmen soll. Dann nimmt The Picture Books.
Das eine ist halt authentisch cool und das andere ist so aufgesetzt cool. So schaut's aus.
Richtig.
Und echt,
und das,
Dampf auf der Bühne zu zweit, das ist schon ein ordentlicher Hingucker. Macht Spaß.
Sehr schön. Und jetzt müssen wir unseren Metal-Ruf wieder ein bisschen retten und so richtig brutal hart werden. So richtig, düster.
So richtig? Also wir fangen
ja,
erstmal so...
Richtig, naja.
Wir bleiben noch mal in Deutschland, oder?
Wir bleiben noch mal in Deutschland. Ja, okay, dann wird es nicht ganz so hart, aber auch immerhin ein bisschen härter. Also immerhin gehen wir jetzt in den Death Metal mit Apophis und dem Album Excess. Was heute erscheint.
Excess.
Nicht der Access, nicht der Zugang, sondern der Exzess tatsächlich, oder? Ist das die deutsche Übersetzung von Exzess? Ich glaube.
Der Exzess?
Der Exzess.
Ja, würde schon sagen,
ja,
klar.
Wahrscheinlich, Exzess. Ja. Apophis mit Exzess. Genau, Death Metal aus deutschen Landen, aus Baden-Württemberg. Besonders eilig haben sie es nicht. Das letzte Album ist 2005 erschienen, wenn ich mich richtig informiert habe. Über 15 Jahre später ist also der Nachfolger. Hat für mich klingt so nach Spät-90er Hypocrisy, bisschen A-Storm, bisschen Amon Amarth vielleicht auch drin, ohne dass sie die ganz großen Melodien erreichen würden und nicht diese Viking-Schiene fahren natürlich. Aber es ist schöner Oldschool-Death-Metal, schön rotzig, mit schönem Groove und nimmt sich auch in dem richtigen Moment ein bisschen zurück, um Platz für Melodien zu schaffen. Fand ich gelungen. Kein Genre... Stern, Highlight, alles Umwerfer unbedingt, aber solide, gute deutsche Death-Metal-Platte.
Ja, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich muss sagen, dass das, was du genannt hast, dass die halt so ein bisschen oldschooliger, das ist nicht so topmodern und alles, das macht gerade den Spaß an der Platte aus, finde ich. Das ist, das macht es interessant, das finde ich schön. Sie haben wirklich starke Melodien, wenn man genau hinhört. Und was ich auch sehr gut finde, der Sänger ist nicht so 0815 Death Metal, sondern er liegt über der Norm und es macht Spaß, ihn anzuhören. Und wieder einmal, auch wenn es natürlich irgendwie, wenn es die Band schon lange gibt und auch wenn sie sich lange Zeit lassen, immer wieder einmal haben wir eine deutsche Band rausgepickt, die zeigt, dass Dödsmetall made in Germany immer noch auch hier ein ordentliches Markenzeichen sein kann.
Exakt.
Excess.
Auch wenn man sich 16 Jahre Zeit lässt für ein Album, man muss sich nicht 16 Jahre Zeit lassen, man darf auch schneller zum Exzess kommen.
Ist scheißegal, wie lange es dauert. Hauptsache es ist geil.
Richtig. Apropos geil.
Das ist neue genau deine Band, oder? Das
Carnifex. Ist genau deine Band. Überraschenderweise ist es genau meine Band. Ich weiß auch nicht warum, weil das nicht so unbedingt nicht mein Melodieherz trifft. Aber mit Die Without Hope, ich glaube 2014 kam das raus, da haben sie mich irgendwie gepackt. Ich weiß nicht warum. Das hat mich damals irgendwie voll mitgenommen und umgeblasen. Und seitdem bin ich einfach Fan und der Band immer positiv gewogen. Sie haben mich auch nicht enttäuscht, auch nicht mit dem neuen Album Graveside Confessions. Und obwohl sie mich nie mehr so mitgenommen haben wie mit Die Without Hope damals, ist das Album wieder nah dran. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen schwärzer geworden, als die letzten Alben waren, wenn ich mich nicht täusche. Hat so einen kleinen Demoborgia-Flair, aber in extremer. Irgendwie apokalyptisch und böse und einfach Hass und Zerstörung. Aber mit dem Quäntchen Melodie. Und dann gefällt es mir auf einmal.
Die Scharfrichter aus San Diego. Das Album heißt Graveside Confession. oder Confession. Confession.
Confessions, ne? Meine ich.
Confessions und Graveside mit T, nicht wahr?
In der Tat.
Das steht nämlich auf einigen Streaming-Portalen falsch. Da steht nämlich Graveside, so wie die Seite. Aber es soll ja Graveside, also sprich Friedhof sozusagen, ne?
Ja. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht hinterfragt, dass man noch anders schreiben könnte. Ich dachte, schreibt man so. Ist das ein Wortwitz, den ich nicht verstehe?
Das glaube ich nicht. Und ich finde auch, also lustig ist ja, dass es dir mit keinem Effekt so geht wie mir mit Kettle Decapitation. Weil Kettle Decapitation ist ja so die Extremband, die vieles machen dürfen, was ich einfach alles toll finde. Weil ich finde die Typen geil, ich finde die Einstellung geil, ich finde die Mucke einfach super. Und keinem Effekt, das neue Album, muss ich auch sagen, die haben ja so als... in der Szene als Deathcore-Band angefangen und jetzt ist es ja mehr so Melodic Death mit ordentlichem Tech-Einschlag auch. Ist schon wirklich am Härtegrad ganz oben anzusiedeln. Also bei 9,5 von 10, würde ich mal sagen. Und schön ist auch, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ist, dass sie ja Korn gecovert haben, jetzt im Zuge des Albums. Und zwar mit Dead Bodies Everywhere. Was auch eine wirklich gelungene Coverversion ist, die halt extremer ist als das Original, aber einfach kanifexisch, schön, brutal auf den Punkt gebracht, so wie der Rest des Albums auch. Gefällt mir auch sehr gut. Die Melodien hört man gut durch und ich finde, dass alle Musiker bei Kanifex zeigen, dass sie das, was sie da tun, auch richtig gut können. Das fehlt mir ja bei einigen Bands so. Aber die können, also die meinen das ernst. Und das finde ich richtig gut. Wenn, wenn man der Band anhört, dass sie das genauso meinen, wie sie das so rüberbringen. Und hier in dem Fall ist es halt wirklich brutalster Melodic Death, Deathcore mit Tech-Einschlag und kompliziert gespielt an einigen Stellen, nicht zum Nachspielen. Gemacht, sage ich mal, aber richtig auf den Punkt und auf die Fresse gehauen.
Ja, das ist das Schöne dran. Obwohl es so kompliziert und technisch irgendwie über allem ist, ballert es einfach und schlägt halt voll ein. Es gibt irgendwie halt in jedem Song irgendwie so ein, zwei Zeilen, die du einfach mitgrölen kannst.
Ja, und das ist einfach, da haben die Jungs richtig gut drüber nachgedacht, was sie da veranstalten. Das denkt man ja bei vielen Extremen, wenn es nicht, die denken, da denkt man ja, die rotzen das einfach so dahin. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja oftmals viel komplizierter, als, sage ich mal, einen einfachen Rocksong zu schreiben.
In der Tat, weil du auch einfach viel mehr Noten brauchst am Ende. Ist ja genau. So, wenn du einen 3-Minuten-Death-Metal-Song hast, irgendwie brauchst du einfach viel mehr Noten und Griffe und Schlagzeugschläge und was weiß ich, um irgendwie 3 Minuten voll zu bekommen.
Immer diese Noten.
Apropos Leute, die wissen, was sie tun und alles richtig und zur Perfektion machen, vielleicht hat sich ein kleiner Schreibfehler mit Liste eingeschlichen und Graveside Confessions schreibt man doch mit D.
Nein! Hab ich's? Dann habe ich es, deswegen, ich war so bei der Recherche, bei der Nachguckerei so ein bisschen hin und her gerissen. Graveside, ja, no, was denn nur?
Ja, also diesmal haben alle anderen im Internet recht.
Mist, dann hat Spotify ja doch recht. Aber schau mal, ich habe gerade Spotify erwähnt und in dem Moment poppt bei mir die Nachricht auf, dass ich 9,99 Euro an Spotify AB gezahlt habe über meinen PayPal-Account.
Das ist ein großer Zufall, glaube mir. In diesem Fall ist es ein Zufall.
Glaubst du, es liegt daran, dass heute der 31. August ist und einfach Abrechnungstag ist?
Wahrscheinlich liegt es eher daran. Ich glaube nicht, dass jedes Mal, wenn du das Wort Spotify erwähnst, 9,90 Euro an Spotify gezahlt werden. Obwohl das erklären könnte, wie die ihr Geld verdienen.
Aber eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Eigentlich müsste ich ja 9,99 Euro bekommen für jedes Mal, wenn ich Spotify sage.
Das wäre schön.
Das waren jetzt schon 29,97 Euro.
Spotify. Nicht schlecht, dann lohnt sich's.
Aber nicht dran denken, immer dran denken, an unsere Spotify Open Playlist, Remember Where You Heard It First, die Metal Hammer Playlist zum Metal Hammer Podcast. Maximum Metal.
Die ihr unter diesem oder einem ähnlichen Namen auf Spotify in der Suche findet. Viel Erfolg.
Unter diesem oder schreibt mir einfach an thorsten@metal-hammer.de, dann schicke ich euch den Link.
Das ist Leserservice.
Ja, klar.
Du lebst das noch. Das ist toll.
Ihr könnt mir auch schreiben, wenn ihr eine Band habt, die hier vorgestellt werden will, dann höre ich mir das glatt an, wenn es auf Spotify zu hören ist.
Außer es klingt wie Night Flight Orchestra.
Dann höre ich es mir auch an. Dann höre ich es mir auch an.
Doch, auch dann. Auch dann, eben. So, wollen wir zum Album-Highlight der Woche, des Tages, vielleicht des Jahres, wer ja, weiß, kommen?
Nee, wollen wir einfach mal weitermachen, bevor die Leute abschalten, meinst du?
Ja. Und kommen zu den großen, wichtigen Themen, die die Leute interessieren, die ganze Zeit schon darauf warten, wann reden sie endlich über das Album? Dann reden wir über das Album.
Jetzt.
Senjutsu von Iron Maiden erscheint heute. Es kommt wie aus dem Nichts und liegt doch schon Ewigkeiten herum. Es ist fast 3 Jahre alt, hat Bruce Dickinson im Interview verraten.
Wie so ein guter Wein.
Wie guter Wein. Es lag herum und reifte. Angeblich hatte auch niemand aus der Band eine Kopie, damit es auch ja nicht liegt und überhaupt. Hat funktioniert, ist nicht geleakt. Wir haben es auch erst sehr spät zu hören bekommen. Es hat nicht mehr den Weg, ganz knapp nicht mehr den Weg in den Soundcheck geschafft. Hätten wir das Heft irgendwie 2 Tage später abgegeben, hätte das noch geklappt. Aber das Heft war, glaube ich, gerade auf dem Weg in die Druckerei. Da wurden unsere Soundchecker allesamt bemustert. Aber eine kleine Runde aus der Redaktion durfte es vorher schon hören. Wir haben einen großen Review-Rundumschlag in unserer aktuellen Ausgabe, wo wir auch das große Interview mit Bruce Dickinson und alle Informationen zum Album finden. Wollen hier aber natürlich auch noch ein bisschen drüber reden und das Album durchexerzieren.
Aber willst du mir wirklich erzählen, dass nur Kevin Shirley auf seinen Magnetplatten eine Kopie zu Hause unterm Sofa hatte?
Ich halte diese Geschichte auch für leicht übertrieben, aber man erzählt ja gerne so Sachen, um so ein bisschen Mythenbildung auch um ein Album zu machen. Nicht wahr?
So. Definitiv. Wo wollen wir denn beginnen? Wollen wir mit den Songs beginnen? Wollen wir mit dem Drumherum beginnen? Oder wollen wir mit einer schlechten Kritik beginnen?
Wollen wir mit einer schlechten Kritik beginnen?
Ja, ich hab zufällig bei uns im Heft eine schlechte Kritik entdeckt, die nicht von dir und nicht von mir ist.
In der Tat. Und die Autorin hatte ein sehr schlechtes Gewissen, weil sie großer Iron Maiden-Fan ist und auch das Album echt mögen wollte und sich da mehrfach durchgequält hat. Aber es einfach nicht zünden wollte.
Meinst du,
sie hatte ein bisschen die Sorge, dass das nur bei ihr der Fall ist. Du darfst es auf jeden Fall zitieren.
Gut, ich zitiere hiermit und bevor Herr Kessler, also Seventh Son of the Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn über das Album Senjutsu der legendären britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden sprechen werden, gebe ich euch an dieser Stelle die Kritik von Katrin Riedel zum Besten, die dieses Album folgendermaßen sieht. Sie gibt 3,5 von 7 Punkten. Das ist damit die schlechteste Note, die das Album bekommen hat bei uns im Heft. Logischerweise, weil ja nur 5 Leute das Album hören durften. 1, 2, 3, 4.
4 sogar.
Ach stimmt, du hast ja auch das Interview. Also 4 nur. Ja, ich zähle dich immer doppelt, deswegen.
So ist das. Ich sehe von vorne anders aus.
Also wir wollen hier niemandem zu nahe treten. Wir wollen nur mal zeigen, wie eine Iron Maiden-Fanin dieses Album neutral betrachtet, würde ich mal so sagen.
In der Tat.
Ich habe wirklich versucht, mir dieses Album schön zu hören. Ich habe ihm über Kopfhörer und Anlage gelauscht, es an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Tagen in unterschiedlichen Stimmungslagen probiert. Ich habe ihm die Chance gegeben, zu wachsen, einen Aha-Moment zu erzeugen, durchzubrechen. Ich wollte Senjutsu mögen, doch leider fällt mir das immer schwer. Die Probleme fangen beim Einstieg an. Wieso stellt man ein derart behäbiges Lied an den Beginn? Zwar gibt es auf dem Gesamtwerk kein einziges Stück, das mich gänzlich begeistert, doch das ein oder andere aufgewecktere Lied, zum Beispiel Stratego, The Writing on the Wall, hätte sich besser als Dosenöffner geeignet als diese lahme Ente eines Titeltracks. Überhaupt scheinen Iron Maiden über weite Strecken bewusst auf der Bremse zu stehen. Neben der weitgehenden Absenz jedweder Hooks, memorabler Riffs, erhebender Refrains und mitsingbarer Passagen, kurz allem, was man an dieser Band liebt, dominieren behäbiges Mittempo, progressive Strukturen und ausladende Instrumentalphasen das Geschehen und fallen stellenweise Probleme bei der Abmischung sowie Bruce Dickinson Gesang auf, der in den Höhen bemüht, gepresst statt kraftvoll klingt. Das Beste sind die an Dance of Death erinnernden Momente in Lost in a Lost World, Time Machine und The Parchment, sowie der ordentliche Abschluss Hell on Earth. Meine kurze Zwischenbemerkung, schöne Auswahl, finde ich nämlich auch so. Also finde ich, die Songs finde ich auch so, empfinde ich auch so. Der zur Reflexion, Hell on Earth, der zur Reflexion anregt und eigentlich die Vorfreude auf einen weiteren Durchgang wecken sollte. Ein paar Mal werde ich es noch versuchen, doch ich muss ehrlich sagen, mir ist und bleibt Senjutsu zu verkopft, zu langatmig, zu ausladend und damit unterm Strich einfach zu egal. Statt eines die Luft zerteilenden Samurai-Schwerts bescheren uns Maiden eine detailreich gearbeitete, aber stumpfe Klinge, die bereits Rost angesetzt hat. Weniger schmerzhaft ist der Stich ins Herz deshalb nicht. Das war die Kritik von Katrin Riedel zum neuen Iron Maiden-Album Senjutsu, was heute erscheinen wird.
Und man muss sagen, es stimmt einfach auch alles. Man kann dem nicht widersprechen, aber man kann es anders wahrnehmen.
Man kann es so sehen und man kann es so sehen. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, ja, ja. Darum waren wir auch froh, dass viele Leute aus unserer Redaktion, also vier Leute aus der Redaktion das Album hören konnten und wir so diverse Meinungen einholen konnten. Ich bin mir auch sicher, sehr sicher, dass viele Fans da draußen das genauso sehen werden. Definitiv. Gerade die schnelleren Songs mögen, die catchigeren Songs mögen, denen Book of Souls schon zu lang und zu progressiv war, die werden mit Senjutsu ihre Probleme haben. Definitiv.
Und das, ja, ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass, also das, vorne nochmal anzufangen, die Leute erwarten ja immer von so einer Band, dass es nochmal genauso wird, wie es früher mal war. Das ist natürlich, das ist nicht möglich. Das war ja bei
SDC
auch nie möglich. Das ist bei so einer Band einfach nicht wirklich möglich. Mhm. Und deswegen zitiert sich so eine Band meistens ja selbst und wiederholt die besten Schemata, die sie in den letzten 46 Jahre sind es, so angewandt haben. Und das dabei natürlich nicht unbedingt Megahits, aber nur partielle Teile der Megahits rauskommen können. Das muss man schon verstehen. Das hat mir auch bei den letzten drei Alben bemängelt, dass das einfach so nicht so richtig durchbricht. Dann sind die Songs zu lang, dann sind sie zu progressiv, dann sind sie zu langatmig, zu langweilig, er singt nicht richtig, etc., etc. Es kommt halt eins zum anderen. Dennoch muss man sagen, dass auch Senjutsu neben Längen auch tolle Partien hat.
Die muss man aber sich ein bisschen erarbeiten, herausarbeiten und entdecken wollen. Also wenn man da von dem, ich sag mal so, die kurzen Songs sind die 5,5 und 6 Minuten. Es geht ja auch noch deutlich länger. Da muss man erstmal durchsteigen. Dass es auch schon wieder ein Doppelalbum geworden ist, das macht den Fans alles nicht einfach. Und tatsächlich.
Das ist ein Dreifachalbum.
Auf Vinyl, das ist richtig, ja. Ich bin CD-Generation.
Es ist ein Dreifachalbum auf Vinyl für knappe 70 Schleifen.
So teuer?
Na, 65 Euro.
Da freut man sich doch, dass es Spotify gibt.
65 Euro plus Shipment, dann bist du bei 70 Mäusen. Es sei denn, du hast einen Nuclear Blast-Gutschein für 5 Euro, dann bist du bei 65.
Das ist gut teuer. Das muss es einem wert sein. Ich muss aber sagen, du meintest, die Band kaut so viele Trademarks wieder und setzt irgendwie Sachen, so Puzzlestücke irgendwie so Klangschemata zusammen. Ja, aber ja nicht nur. Und gerade das macht das Album vielleicht so schwierig durchzusteigen, weil Iron Maiden da ihre Komfortzone vielleicht weiter verlassen, als sie es bisher getan haben. Also gerade mit dem Titelsong Senjutsu, der ganz am Anfang steht und für einen Opener echt ein schwieriges Lied ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber man erwartet bei einem Maiden-Album, dass es irgendwie flott losgeht, dass sofort die Melodien kommen, dass die sofort packt und dass es irgendwie Schlag auf Schlag geht. Und da hast du so ein fast boomigen, langsam marschierenden, sehr auf Schlagzeugrhythmus basierenden, langen Song einfach, von dem du wartest, dass er endlich mal Gas gibt und losgeht, aber tut er nicht, sondern das bleibt einfach so und endet dann. Und dann
Also
sitzt du erstmal da und bist so, Moment, was war das jetzt? Das ist für ein Maiden-Album ein sehr komischer Opener, den ich mittlerweile sehr, sehr gut finde und auch an der Stelle sehr gut finde, aber bei dem ich auch ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen.
Aber dann hat's ja genau, also ich würde der Band ja Absicht unterstellen, dass sie das so gemacht haben, weil
Bestimmt.
du musst dich ja auch mal in die Band reinversetzen. Also so versuche ich das immer. Und ich denke mir, okay. Wie lange wird's die Band noch geben? Wie viele Alben werden sie noch machen? Was können wir bei diesem Album nochmal machen, was wir noch nie gemacht haben? Welches Risiko wollen wir eingehen, was die Leute blöd finden, was die Leute gut finden? Wie wollen wir die Leute herausfordern? Wollen wir mal was anderes machen? Wie arrangieren wir die Sachen? Wollen wir einen wirklich anfänglich öden Song wie Senjutsu, der auch gleichzeitig der Titelsong ist, an den Anfang stellen? Um die Leute von vornherein mal vor den Kopf zu stoßen und dass sie zum Weiterhören gezwungen sind, um zum nochmaligen Hören gezwungen sind. Das ist mir bei den Songs so aufgefallen, also durch die Gänze. Nur ganz wenige sind sofort im ersten Moment da, wo du sagst, ja, jetzt habe ich sofort erkannt, kann ich mitsingen, bleib sofort hängen. Du musst dir wirklich Zeit nehmen und ganz oft ganz viel hören und nochmal und nochmal. Dann finde ich, erschließt sich das Album schon und ich habe Verständnis dafür, warum die Band das so gemacht hat.
Das auf jeden Fall. Und tatsächlich hat Bruce das auch im Interview gesagt, so, sie haben diesen Song an den Anfang gestellt, weil er so anders ist, weil sie mal ein Maiden-Album so ja, anders beginnen wollten und eben Leute überraschen wollten. Das hat auch funktioniert. Und wann es bei mir Klick gemacht hat bei dem Song, war tatsächlich irgendwie so bei einem, ich glaube, bei einem zweiten Durchlauf des Albums. Ich hatte das zum Ende heraus schon ein bisschen lauter gemacht. Letzter Song war zu Ende, der erste beginnt wieder. Und der beginnt mit so einem krassen Trommelschlag einfach. Und wenn man da schon ordentlich laut aufgedreht hat und dieser Schlag einen so erwischt und man dann so, wow, was war das jetzt? Dann ist man auf einmal drin. Dann hat man das irgendwie so wachgerüttelt sofort und dann ist man in den japanischen
Ja,
Schlagzeugarmeen sofort
so
gefangen.
Völkerschlacht-Drums. Was mir auch gut gefällt, ist, dass sie halt ganz viel so Natureinflüsse akustisch verarbeiten, wie zum Beispiel das Gewitter und das Meer und sowas. Das finde ich total, das gefällt mir super gut. In der Gänze die Keyboards, nun ja, was ich aber interessant fand bei Senjutsu, vielleicht ist es auch mir nur so bei dem Song so aufgefallen, ist, die Stimme von Bruce ist einstimmig und dann wird sie zweistimmig.
Das ist mir auch auf dem Album sehr aufgefallen, dass die Stimme sehr, sehr eindeutig zweistimmig
Genau.
ist und auch ganz komisch in den Gesamtklang reingemischt.
Und
Weniger beim
da.
Titelsong, sondern dann beim zweiten, der mittlerweile auch die Single ist, Stratego.
Stratego, genau.
Da ist der Gesang in den Strophen ganz, ganz seltsam abgemischt.
Warum, genau, und das, ich hab das so für mich als gedoppelte Stimme genannt, also wie so eine gedoppelte Gitarre, aber warum machten Sie das? Warum machen Sie das? Das klingt komisch.
Dass es grundsätzlich ist es doch, also ich bin auch kein Produzent, aber ich glaube, das ist völlig normal, dass du
Ja, aber
Stimmen
du legst sie ja nicht
doppelst
hintereinander, du
und
legst sie ja
teilst und
übereinander.
so. Erklär mir den Unterschied. Was
Also
meinst du?
hier hörst du ja, dass die Stimme zeitversetzt kommt, weißt du, so eine Millisekunde später.
Ah, okay, so ein leichter Hall und gleich laut auch. Also,
Ja, genau. Und eigentlich,
ja.
um eine Stimme, also normalerweise legst du die einfach doppelt und dann hast du eine stärkere Stimme, so.
Keine Ahnung, wie so ein paar Soundentscheidungen nicht unbedingt auf den ersten Drücker nachvollziehbar sind, die Iron
Es
Maiden
war
oder
doch.
Kevin Shirley da getroffen haben.
Ja, und da muss man ja auch sagen, ich meine, sie würde. Also. Entweder trauen sie sich nicht, einen anderen Produzenten auszuprobieren, oder sie dürfen nicht, weil sie einen lebenslangen Vertrag mit Shirley geschlossen haben. Seit Ende der 90er macht er das doch, glaube ich, schon, oder?
Seit dem Jahre 2000, beziehungsweise seit dem
99, ja.
2000er Album Brave New
Genau.
World, ja.
Oder Ich meine, sie hätten ja auch alles Geld in der Welt einfach. Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, warum? Da frage ich mich, warum hängen sie so an ihm?
Das habe ich Bruce so ähnlich auch gefragt im Interview, leicht verklausuliert. So die Antwort war so, es braucht lang, bis die Produzenten vertrauen und sie arbeiten jetzt 20 Jahre mit ihm und es braucht manchmal einfach 20 Jahre, bis man gut miteinander arbeitet. Es klang auf jeden Fall so, als wären sie hochzufrieden und wollten weiterhin mit ihm zusammenarbeiten. Er selber kommt ja auch bei uns im Heft zu Wort. Ich habe es gerade nicht mehr hundertprozentig im Kopfe, was er gesagt hat, ehrlicherweise, aber grundsätzlich meint er auch eher, dass die Fans ihm nicht so richtig gerecht behandeln. Oh. Und ja, sowas ist da gefallen. Und dass Iron Maiden-Fans eben ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr genaues Bild davon haben, wie sie glauben, dass die Band klingen müsse. Die Band will aber anders klingen und klingt so, wie sie klingen möchte. Und zumindest in dem Kreise scheinen alle zufrieden zu sein mit dem. Ich finde auch nicht alles schlimm, was sie da zusammen produziert haben.
Ja, ich meine,
aber gerade wie der Gesang manchmal abgemischt ist, ist komisch, weil manchmal klingt Bruce wirklich komisch und ich glaube nicht, dass das an ihm und seinem Gesang liegt, sondern eher daran, dass es einfach komisch im Mix liegt.
Ah, da hat sich bestimmt der Harris ist doch immer so Co-Produzent, da hat sich bestimmt der Harris gedacht, den Dickinson ärgere ich jetzt mal, dann mische ich einfach eine Runde runter, dann soll der draußen erzählen, dass wegen seiner Krebserkrankung seine Stimme kacke geworden ist.
Na, aber da kann ich zwei was gegen sagen. Er ist ja nicht runtergemischt, sondern hochgemischt. Also gerade bei Stratego.
Ja, hoch oder runter.
Seine Stimme, obwohl er selber ja so in dieser ersten Strophe zumindest relativ zurückgenommen singt, ist die Stimme super weit im Vordergrund und dadurch klingt es irgendwie seltsam.
Es klingt wie ein Rough Mix.
Ja, schon. Wie die letzten Alben auch schon, wie vor allem Dance of Death hat auch schon so rough geklungen. Danach fand ich, hat sich ein bisschen gebessert. Auch Book of Souls fand ich gut. Hier fällt jetzt wirklich auf, da wurden ein paar komische Soundentscheidungen.
Ja, aber man kann ja auch festhalten, Shirley ist natürlich der Hitmacher. Shirley hat die Nummer 1 Alben der Band produziert.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch deswegen zu sagen, einfach, wir wollen ihn nicht gehen lassen. Stell dir mal vor, die hätten das mit Jens Bogren aufgenommen, wie das klingen würde.
Das wäre ein Knaller. Dann würde es ordentlich krachen.
Dann würden aber alle Fans sagen, zu modern. Die wollen das ja auch nicht, ich, dass es ja.
Das egal. Weiß ich, also, nicht. Ich weiß nicht, ob weiß ich nicht. Wäre ein interessantes Experiment.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich mal so gerne hören, wenn das oder hier sag mal schnell, Machine Head Produzent, Gitarrist, Judas Priest, ich komme gerade auf den Namen
nicht. Andy Sneap.
Andy Sneap, da ist er doch. Machine Head Produzent. Unter anderem. Und wenn der, hätte das mal produziert.
Eine Andy Sneap Produktion für ein Iron Maiden Album wäre auf jeden Fall hochinteressant mal zu hören. Das wäre ein tolles Experiment. Aber vielleicht kommt der mal an die Spuren. Der hat die
Priest auch produziert, ne?
Bitte?
Der Sneap hat auch die Priest auch gemacht.
Genau, das klang ja super. Das ist eine traditionelle, aber moderne Produktion. Es geht ja, wenn man will.
Petition, die nächste Maiden pro Sneap oder pro Bogren.
Gerne, wegen mir. Nichts dagegen.
Writing on the Wall, dritter Song.
Ja,
würde ich mal sagen, kennt ja jetzt schon jeder zum jetzigen Zeitpunkt, weil war ja erster Song, Auskupplung kam aus nichts, mit diesem wirklich cool gemachten Video, mit den vielen Anspielungen auf das, was Maiden so alles gemacht haben in den letzten 45 Jahren. Ja, war auch so ein bisschen zäh und da kommt doch noch was, der schlechteste Song zuerst und so weiter. Ist jetzt im Gesamtgefüge kann ich keinen Song als schlechtesten Song betiteln. Ich habe ja auch eine ziemlich hohe Note gegeben auf das Album. Liegt auch daran, dass ich ein alter Mann bin, der halt auch oldschoolige Sachen gut findet und der auch vertrackte Sachen und Dinge, die nicht zusammenpassen und die nicht so sein sollen, wie sie sein sollten, irgendwie favorisiere, muss ich sagen, dass ich, ja, Writing on the Wall war ein ganz guter Anfangssong für das, was Maiden da plötzlich rausbrachten.
Das war zumindest eine ehrliche Single-Auswahl, weil sie weil der Song schon anders klingt als viele andere Maiden-Sachen dann doch und einen damit darauf vorbereitet hat, dass es auch ein etwas anderes Album zum Teil wird. Und witzigerweise, dadurch, dass das Video so super detailliert war und man das Video gerne öfter gucken wollte, wurde auch der Song dabei immer besser. Das war auch so ein ganz guter Trick von der Band tatsächlich.
Das ist wie, bei Deutschland von Rammstein gewesen.
Ja, wobei der Song da auch schneller reinfuhr als Writing on the Wall. Der hat dann auch ein bisschen gebraucht, obwohl er gar nicht so super vertrackt oder progressiv oder lang ist, aber einfach durch diese Southern-Rock-Einflüsse und auch Celtic-Einflüsse, die er so ein bisschen hat, die man von Maiden so halt nicht kannte und der halt auch nicht so durchstartet, sondern einfach so in etwas gemächlicherem Tempo bleibt, da hat man schon so ein bisschen gebraucht, sich reinzuhören, tatsächlich.
Ich hab so leichte dafür hasse ich mich selber, leichte so Guns N' Roses-Töne rausgehört. Damit in Verbindung gebracht habe. Aber trotzdem, der Song ohne Video klingt ganz anders als mit Video.
In der Tat. Absolut, ja. Ja.
Lost in a Lost World. Nächster Lost. Song.
Genau. Magst du damit anfangen?
Ja, ist noch nicht der längste Song, weil der längste Song kommt ganz. Nee, kommt als. Doch, der längste Song ist der vorletzte.
Der vorletzte, wir sind jetzt bei gemütlichen 9 Minuten 30. Alles easy.
Genau, Lost in a Lost World. Beginnt getragen, so leicht episch, sehr ruhig auch mal wieder. Und dann wechselt plötzlich das Tempo. Uh-huh. Und er wird progressiv und so verspielt. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, so ein bisschen orientierungslos geht's weiter mitten im Song. Und zum Ende hin, also das geht dann so ein paar Minuten so lang, längst, dann wird er wieder ein bisschen epischer. Und zum Schluss, am Anfang fand ich es irgendwie, so ein bisschen, kann ich jetzt weiter skippen? Aber zum Schluss ist es dann so, ihr kennt das ja, wenn Bruce Dickinson so in diesen Erzählermodus übergeht, in diesen Sprechgesang, das hat dann vor allen Dingen bei diesem Song, Lost in a Lost World, der Titel sagt ja schon alles, hat wirklich, er schafft es mit dem, was er da sagt und auch wie er es sagt, so eine endzeitliche Stimmung aufzubauen bis zum Schluss, was ich wirklich ziemlich gelungen finde. Das ja. ist jetzt auch kein Smash-Hit. Nee. Und das ist jetzt auch nichts zum Feiern und Abdancen. Das ist schon wirklich, ja, wie will ich das sagen? Also Heavy Metal zum Nachdenken. Und das sind ja, es sind ja nicht unbedingt immer zwei Dinge, die zusammenpassen.
Das ist richtig, ja. Nee, Maiden sind da die Geschichtenerzähler auf jeden Fall. Und obwohl es später ein bisschen heftiger wird, ich finde gerade, also am Ende klingt der Song nach Maiden so, aber spannend macht den Song tatsächlich so der Anfang. Diese ersten, wie geht das denn? Ja, die ersten paar Minuten, wo Bruce sich auch selber so im Chor nochmal begleitet und so eine ganz zarte Stimme eigentlich so im Hintergrund nochmal dazu gibt. Mich hat das an Deep Purple erinnert. Woanders habe ich schon irgendwie gelesen, so Led Zeppelin, Bruce selber im Interview. Hat er immer gemeint, so sie würden danach The Moody Blues klingen. Das kann ich nicht verifizieren, ehrlicherweise. Beziehungsweise ist das nicht das, was mir zuerst in den Kopf kam. Aber gerade dieser super ungewöhnliche Anfang, der dann aber zu einem sehr typischen, wenn man böse wäre, könnte man sagen, generischen Maiden-Song führt, gerade in dieser Mischung, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, siehst du, und jetzt, da kommen wir schon wieder an den Punkt, dass, wenn man genauer hinhört, es nämlich neben der fragwürdigen Produktion es viele neu zu entdeckende Elemente gibt und auch typische Elemente gibt. Und das, ja, also, wie schon gesagt, also sie wiederholen sich selbst, sie versuchen was Neues, sie riskieren auch ein bisschen was. Das Album an sich hat schon sehr viel Substanz. Nicht unbedingt Hits, absolut, aber sehr viel Substanz.
Ja, nicht nur Länge, ja, sondern tatsächlich auch mit Dingen gefühlte Länge. Also eine Länge, die man verzeihen kann, sozusagen, weil sie eben mit Substanz gefüllt ist.
Days of Future Past.
Days of Future Past.
Ja, pass auf, auch wieder in Bezug auf Lost in a Lost World, da habe ich mir, und das kommt noch mal, lass mich mal kurz, genau, da kommt noch ein Song, der in die ähnliche Kerbe vom Titel her schlägt. Das ist alles so ein bisschen, es ist halt nicht wirklich positiv, so endzeitlich negativ, ja, so ein bisschen gräulich eingefärbt alles. Da muss ich schon sagen, das war bei Maiden nicht immer so. Das war schon so alles so ein bisschen futuristisch, endzeitlich auch, aber mit so ein bisschen positiverem Ausblick. Und das, das fehlt mir bei dem Album so ein bisschen.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch das, was in dem nicht so positiven Review bei uns im Heft auch angemerkt wurde, von wegen die erhebenden Refrains fehlen. Das geht damit ja einher. Es ist ein relativ düsteres Album für Iron Maiden-Verhältnisse. Mhm. Und damit gehen halt die Refrains auch nicht nach oben und nach vorne, sondern das bleibt alles so ein bisschen gräulich nebelverhangen. So auch hier in Days of Future Past.
Und das, obwohl das ja eigentlich ein das ist ja ein Abtempo-Song, hat eine schöne rockige Gitarre, sage ich jetzt mal so. Dann im Chorus zieht er auch seine Stimme schön in die Länge, wo man schon fast denken konnte, ja, und dann war es aber trotzdem, dann wird es plötzlich wieder so ein bisschen progressiv, durcheinander, marschiert vor sich hin und dann hat so ein leicht, ich habe es für mich so einen zerpuzzelten Moment wieder genannt, wo dann der Song so zusammenbricht und wieder weitergeht, weißt du?
Ja.
Da, wenn ich Produzent wäre, hätte ich gesagt, Leute, das lassen wir mal, wir lassen jetzt mal das, was ihr geschafft habt, stehen, wiederholen das Thema nochmal und dann haben wir den richtigen, perfekten Iron Maiden-Song.
Ja, aber witzig, dass du es gerade bei dem Song sagst, stimmt auch alles, aber guck mal, wie lang der geht. Der geht 4 Minuten, das steckt alles in 4 Minuten. Also ja, das ist irgendwie so, die ganze Maiden-Schwurbelei, die sie auf 9 Minuten haben, haben sie auch in 4-Minuten-Stücken. Das ist dann zwar kompakter und irgendwie ein bisschen mehr auf den Punkt, aber trotzdem ist das ganze Geschwurbel drin, wenn auch in viel kürzerer Zeit.
Genau, aber deswegen, nach 2 Minuten nochmal wiederholen, Songende, Schwurbelei wegmachen. Dann wäre es der perfekte Song.
Ja, dann wäre 3:30, könnte schon im Radio laufen. Ja, so oder so, aber guter Song, aber einer von denen, die mir am schwersten im Ohr bleiben, muss ich trotzdem auch sagen.
Ja.
Was auch interessant ist, dass es gerade bei den Kurzen irgendwie schwer ist manchmal.
Also ich habe meine Sternchen auch mehr bei den längeren gemacht, weil weil da muss ich sagen, da wurde ich so mehr reingezogen und habe viel mehr hingehört, weil es viel interessanter war.
Man entdeckt halt auch
mehr. Ja. Kommen wir gleich noch dazu. Time Machine, da habe ich leider vergessen, mir aufzuschreiben, wie lang der ist. The Time Machine heißt der nächste Song.
7 Minuten 9.
Genau.
Gutes Mittel. Und Mittellänge.
Ordentliches Single-Hit, würde ich sagen. Fängt auch wieder sehr ruhig an. Und hier ist es mit seiner Stimme so, da habe ich mich gefragt, warum macht er das? Er ist sehr, er ist sehr präsent, auch mal wieder. Und dann leiert er so. Als wäre irgendwas nicht richtig. Er leiert so. Ich frage mich nur, warum. Also wir kennen das ja, wenn er seine Stimme lang zieht. Das kann er ja, weil er das ja die Fähigkeiten dazu hat. Aber hier leiert er so, als wäre irgendwie was locker. Das ist völlig. Ich habe es mir öfter angehört und es klingt komplett absurd. Musst du vielleicht nochmal reinhören. Ist mir vielleicht auch nur mir so aufgefallen, aber es klingt komplett absurd. Und dann wird es wieder sehr progressiv auch, aber dann hat dieser Song sehr schöne traditionelle Maiden-Elemente von der Melodieführung her, wenn ich das jetzt so richtig erklären kann. Und dann gibt es wieder Geschwurbel. Und ordentlich Soli-Alarm, der für mich persönlich ja auch nicht immer so ausschlaggebend ist eigentlich bei Maiden.
Ach ja, wenn es schöne melodische sind, dann ist das okay, was es in dem Fall ja auch ist. Aber das tatsächlich ist der Song, und das ist komisch, weil Frank, der das Album irgendwie auch hören und rezensieren durfte für uns, der hat den Song, glaube ich, sehr positiv hervorgehoben. Ich glaube auch als schnell und gut reingehenden, Bei Time Machine habe ich ewig gebraucht, um da zu entschlüsseln, was eigentlich los ist, um da wirklich durchzusteigen und um dann diese einzelnen Teile in meinem Kopf zusammenzufügen. Ich glaube, das hat bis heute nicht ganz geklappt. Obwohl ich die einzelnen Teile toll finde, super Solo und super Finale irgendwie auch. Aber trotzdem, bei dem Song, der geht bei mir im Kopf echt nicht zusammen. Ich könnte schon wieder sehr wenig davon mitsummen gerade. Ich erinnere mich auch dunkel an den Anfang und ich erinnere mich dunkel an das Ende. Da hört es dann aber auch schon auf. Leider. Also das ist vielleicht der Song, wo ich mir auf diesem Album am schwersten tue.
Also Frank sagt, bedient sich die Band verstärkt im globalen musikalischen Fundus folkloristischer Figuren, während Dickinson mit etlichen heroisch guten Gesangsmelodien, allen voran The Time Machine, glänzt.
Mhm.
Und das ist das, also ich finde ja, es glänzt nicht beim ersten Hören, sondern man muss wirklich oft hören, dass man da Glanz draufkriegt auf die Stimme.
Ja, das wird sein. Was du auch meintest mit dem, wie hast du es genannt, Geleier, das liegt vielleicht auch daran, dass es ja auch ein sehr erzählerischer Song ist und bei Zeit- und Raumreisen schwurbeln und leiern und verdrehen sich Dinge ja auch. Das hat er vielleicht dann auch versucht, in seiner Stimme irgendwie auszudrücken. Ich bin mir nicht sicher. Könnte ein Faktor sein dabei.
Jetzt kommt wieder
ein... Aber es ist bestimmt einer von vielen Momenten, wo man auf die Stimme hört und sich fragt, klang das schon immer so?
Ich weiß gar nicht, warum man plötzlich so krass immer auf die Stimme hört.
Wahrscheinlich aus Sorge, weil er ja doch diese Krebserkrankung hatte, die sich aber angeblich nicht auf die Stimme ausgewirkt hat. Im Interview, wir hören es nachher auch nochmal hier hören im Podcast und natürlich auch in der deutschen Übersetzung im Heft lesen, sagt Bruce auch, dass sich seine Stimme verändert hat, aber zum Positiven. Nicht unbedingt wegen der Krebserkrankung, sondern einfach wegen des Alters. In den letzten 15, 20 Jahren ist seine Stimme gereift, tiefer geworden. Gleichzeitig meinte er aber, die hohen Töne immer noch genauso zu treffen wie früher. Stimmt ja auch, wenn man ihn live gesehen hat in den letzten Jahren, es singt die Songs so, wie er sie immer gesungen hat. Dass man sich jetzt einredet oder es wirklich so ist, dass die Stimme auf den Alben anders klingt. Ich glaube, es ist viel, weil man besonders darauf hört und sich Sorgen macht. Und es in diesem Fall auch noch manchmal echt komisch abgemischt ist.
Kevin Shirley ist schuld.
Vielleicht mit einem Teil des Komplexes.
Wie
von Schuld möchte ich hier nicht sprechen.
Wie machen wir das eigentlich bei der Playlist? Sollen wir alle Songs auf die Playlist setzen?
Vielleicht beschränken wir
uns
auf unsere beiden Lieblingssongs.
Jeder sucht sich einen aus.
Ja, jeder sucht sich einen aus. So machen wir das nachher. Einer meiner Favoriten könnte tatsächlich der nächste sein. Darkest Hour, 7 Minuten 20, von Smith und Dickinson gemeinsam geschrieben. Eine ziemlich klassische Ballade, wie man sie in dieser Form von Maiden aber auch selten hört. So eher noch von Dickinsons Solo-Alben, Man of Sorrows, klang so ähnlich. Coming Home von hier dem Maiden-Album Final Frontier klingt da auch so ein bisschen ähnlich an, aber es ist eine eigentlich sehr klassische Rock-Metal-Ballade. Sehr ergreifend, sehr tragisch, sehr episch. Es geht um Winston Churchill und es geht um den D-Day und auch diese Tragik und Düsterheit kommt da auch sehr schön raus dabei. Und für dich extra Meeresrauschen und Möwengeschnatter.
Ja, also ich finde auch, dass sie das die Story so sehr gut rausgearbeitet haben. Natürlich ist direkt das Meer zu hören und dann stimmen so die Gitarren ein und er singt wie Buried Our Sons und so. Dann bist du gleich so richtig mittendrin in dem Song. Mhm. Und das, was du auch sagst, ich habe mich bei vielen Elementen oft an die Soloalben von Dickinson, die ich ja wirklich sehr, sehr gerne höre, erinnert gefühlt. Auch bei diesem Song. Was natürlich nicht schlecht ist.
Überhaupt nicht. Das heißt, das ist ein sehr...
Also, mir ist egal, welche Backing-Band bei Dickinson spielt. Hauptsache, er singt.
So ein bisschen, ja. bisschen ist das so tatsächlich, ja. Es ist ein sehr direkter, sehr packender Song und die 7 Minuten 20 merkt man ihm nicht an, finde ich. Ich finde, da ist jetzt Klar, man hätte bestimmt ein Solo kürzen können irgendwo, was auch immer, aber das ist jetzt kein Song, wo man sagt so, boah, also wann ist das denn jetzt mal zu Ende? Finde ich gut gefüllte Zeit. Womit wir zur Abschlusstrilogie des Albums kommen können, wo wir das vielleicht so nicht mehr sagen.
Puh, die
Wir
nächsten
haben es
30
tatsächlich
Minuten,
die nächsten
35 sind es
30 Minuten.
fast. Das
Das
ist
ist echt
schon.
eine spannende Entscheidung auch der Band, drei Steve Harris Epen ans Ende zu setzen und die letzten drei Songs einfach nur 35 Minuten gehen zu lassen. Das ist
Ja,
heftig.
also jeder Song über 10 Minuten.
Aber wir hangeln uns einfach Stück für Stück weiter. Death of the
Es.
Cells, der kürzeste der drei mit 7 Minuten 20.
Ja, da, der, genau, der kürzeste der 13 und 20, zu dem habe ich mir auch am wenigsten Notizen gemacht, weil ich gehofft habe, dass du mir die Geschichte der Death of the Cells erzählen kannst. Kennst du sie?
Nicht so richtig. Ich habe Bruce tatsächlich nach vielen, vielen Songs gefragt, habe aber auch bald gemerkt, okay, Songs, wo er nicht beteiligt ist, da mag oder kann er nicht so gern
Aha.
drüber reden. Er hat echt so oft gesagt, so, ja, nee, da müsstest du Steve fragen,
Aber
wahrscheinlich
den
dies und
Text hat dann auch
das.
Steve geschrieben, oder er?
Nee, tatsächlich auch Steve. Also Bruce singt dann einfach nur,
Ah.
was er vorgelegt bekommt, sozusagen. Die
Aha.
Gesangsmelodien passt er auf sich an und so weiter, mit Sicherheit. Aber das ist dann tatsächlich von Steve Harris und da konnte Bruce dann zu vielen Sachen, zu denen ich mir Gedanken gemacht hatte und dachte, da kann man ein bisschen drüber reden, konnte er dann leider nichts sagen oder wollte nichts sagen, wie auch immer. Aber er hatte
Ah,
ja auch
vielleicht
auf
ist
dem
das.
Album zum Glück ein paar Sachen mitgeschrieben, sodass man mit denen
Aber
sprechen
vielleicht ist
konnte
das
dann
auch einer
doch
der
noch.
vielleicht ist einer der Gründe, dass ich habe mir hier als Notiz gemacht, dass dieser Song sehr viele typische Maiden-Merkmale hat in den 10 Minuten.
Ja,
Mehr als
weil
andere Songs.
ja, das wird sein. Er ist so ein bisschen die geistige Fortsetzung von The Clansman, dachte ich mir so. Ich weiß nicht, ob es um
Ja.
dieselben, naja, damals waren es keine Kelten bei The Clansman, aber es geht so in die Richtung, auch vom Aufbau her, keltisch-folkig angehauchte Melodien. Das ist halt ein typischer, langer Steve Harris-Song. Passchendaele von Dance of Death irgendwie kam mir da irgendwie so ins Gehirn For the Greater Good of God vom sehr, sehr guten auch irgendwas mit Death Album. Es ist 15 Jahre alt geworden dieses Jahr. A Matter of Life
Was?
and Death, ja.
Matter of Life ist ja.
Genau, ja.
15 schon?
Ja. Ja,
2006, du
doch.
hast recht, ja. Dance of Death war 2003.
So lang her, Wahnsinn. Und wie schlecht die Computergrafik damals war, aber ein anderes Thema.
Ah, krass. Was war denn was? Was war vor Dance of Death?
Da war Brave New World.
2000,
Darum waren
ne?
wir, genau, darum waren wir so ein bisschen schockiert, als dann irgendwie Dance of
Warte
Death mit
mal,
dem komischen Cover-Artwork und ein paar komischen Songs kam, aber.
Brave New World, Dance of Death, Matter of Life and Death, Final Frontier, Book of Souls und jetzt Senjutsu.
Gar
Warum
nicht
auch
so
immer
viel.
Senjutsu.
Das,
Ja,
ja, weiß
aber
auch keiner so genau.
das sechste Album, das ich als Chefredakteur, als sechste Studioalbum, weil dazwischen gab es ja noch 15 verschiedene Live-Alben und DVDs und sonstige
Ja.
Flight 666-Movies,
Ja.
das sechste Studioalbum, was ich als Chefredakteur mitbegleiten darf.
Sehr
Nice.
schön. Sehr schön. Da kann man nicht genug von haben. Sammel weiter.
Nochmal kurz, Death of the hier Parchment, nächster Song, auch von Harris geschrieben, richtig?
Genau, und der längste von diesen drei letzten mit 12:39.
Und da frage ich mich immer,
Und
wie kann ich mir das vorstellen? Warum findet er kein Ende?
Ich spielt
Das
gerne
müsste man ihn selbst
Solos.
fragen.
Er
Ja,
spielt gerne
das kann er.
Solos. Die anderen beiden spielen auch gerne Solos. Und das sind drei Gitarristen, die gerne Solos spielen. Und dann willst du noch ein bisschen Orchester und hier noch ein bisschen Epos und hier noch was Düsteres und dann ein schöner Refrain. Und zack, gelogen. Denn der schöne Refrain ist das, was sie da einfach komplett vergessen haben. Ich habe den Song so oft gehört. Ich glaube, ich habe es vorhin schon bei dem anderen gesagt, dass ich in den gar nicht reingekommen bin, in Time Machine. Ich glaube, mit The Parchment fiel es mir noch schwerer, weil der gleichzeitig auch noch so unfassbar lang ist und einfach überhaupt keine Refrain hat.
Aber
Und
es
wie
ist
mich
einer der
das
besten
genervt
Songs
hat,
auf dem
wie lange
Album.
ich gebraucht habe, um zu merken, oh, der hat ja gar keinen Refrain.
Aber es ist einer der besten Songs auf dem Album.
Wirklich?
Ich habe dem ein Sternchen gegeben, weil... Was hat mich an diesem Song so... was hat mich an diesem Song so begeistert? Ich finde... Du mit deinem Aufbau und so weiter. Ich finde, dass Bruce sich in diesem Song so schön zentriert mit seinem Gesang. Kann man das so sagen?
Ja. Verstehst du, was ich meine? Reinsteigert und...
Ja. Weißt du das? Ja, dann wird es, dann ist es extrem groovy, fast schon ein bisschen schunkelig. So leicht gemäßigte Fahrt hat dieser ja. Parchment mittendrin. Dann gibt's auch hier ganz typische Gitarren, Iron Maiden Gitarrenläufe, wie man sie mag, nur nicht so schnell, die den Song zu einem Hit machen könnten, sondern langsamer.
Ja, ich glaube gerade, das hat mich so fertig gemacht, dass das Lied einfach nicht zu Potte kommt, dass das immer so
das langsam ist total bleibt. Geil. Ja, das ist total, ich meine, du magst
ja auch keinen Doom Metal. Irgendwann schon. Also ich habe mich auch da eingegroovt und so, aber trotzdem finde ich, dass das echt ein harter Brocken ist, weil das so gar nicht von der Stelle kommt, aber ein großartiges Finale hat. Und für dieses Finale warte ich irgendwie gerne die ersten 8 Minuten ab, um dann die letzten 4 Minuten zu feiern, weil ich das echt richtig gut finde, weil Dickinson da richtig geil singt, weil die Gitarren da nochmal vorkommen. Das finde ich richtig, richtig genau. Gut. Deswegen, aber es ist echt ein harter Brocken und deine Ausdauer wird so kurz vom Ende des Albums echt einmal auf die Probe gestellt.
Aber es lohnt sich, wenn man bis zum Schluss durchhält. Es lohnt sich einfach. Und wenn man ihn dann noch... Es ist einfach, also... Ich will gar nicht wissen, wie lange er daran geschrieben hat. Ich will gar nicht wissen, wie er das alles arrangiert hat. Es ist einfach 12 Minuten 39, war richtig, ne? 12 Minuten 39... Eigentlich schon ein Album für sich, so ein bisschen. Also das total. Ist, dass das in diesem 83-Minuten-Ding so versteckt, kann man es schlecht sagen, aber so drin steckt, das ist schon krass. Es ist wirklich ein Monsterbrocken, aber ein richtig guter Song. Und diesem Song würde ich nach wie vor diese 6,5 Punkte geben, die ich dem Gesamtalbum gegeben habe.
Ja, okay. Das ist wirklich, was heißen, ja.
Aber ich noch mal, es ist kein gewöhnlicher Hit. Es ist kein Mitsingen, nee, geh mal noch einen Kasten Bier kaufen Nummer. Das ist es nicht.
Absolut nicht, nee. Und ein bisschen schade eigentlich fast, dass so ein Song dann gar nicht so sehr auffällt auf dem Album, weil das Album so lang ist und weil so viele lange Sachen drauf sind und das dann nur einer von den weiteren ist. Das ist krass, wenn das ein, keine Ahnung, lass es... Wenn der Song auf Brave New World gestanden hätte, dann wäre er sehr herausgefallen aus dem Ganzen auf jeden Fall. Auf dem ist er halt einer von den anderen. Also einer unter vielen sozusagen.
Dann werden wir
aber halt auch das Niveau der
vorstellen.
Ja. Ja. Aber das Niveau der Songs ist halt insgesamt sehr hoch auch. Darum ist das Meckern auf hohem Niveau am Ende.
Voll. Deswegen ist im Schluss. Im Endeffekt, es kommt noch ein Song. Im Endeffekt kann man sagen, vom das muss ich dich gleich auch nochmal was fragen, aber was man sagen kann, der Sound hätte anders sein können. Hätte vielleicht ein bisschen 2021 sein können. Man hätte auch beim Mix vielleicht nochmal draufschauen müssen. Wie alt ist eigentlich Kevin Shirley? Weißt du das? Zufällig?
Gar nicht so alt, glaube ich.
Jünger als die Jungs?
Ja, ja, ich bilde mir gerade ein, er wäre Ende 50. Ich kann es aber gar nicht genau sagen.
Okay. Aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Du hast doch gefragt.
Ja, ich wollte dich was fragen, habe ich jetzt vergessen.
Du hast beim Sound. Du hast beim Sound. Sound und Sound nicht 2021 waren wir.
Egal, kommen wir gleich dazu. Kommen wir zum letzten Song, Hell on Earth.
Genau. Überraschung, 11 Minuten 19, aber Iron Maiden finden echt nochmal das Gaspedal. Das ist echt irgendwie der eine Song, wo du den Refrain hörst und sofort lauter drehst, weil boah, geil. Das hat nur da funktioniert.
Steht bei mir auch Highlight.
Ha, sehr schön.
Ja, hier steht Highlight. Song baut sich auf, übernimmt alte Strukturen, wird ein bisschen proggy, dann gibt's schöne Soli und den typischen Sprechgesangsbreaks in der Mitte, das ist wirklich, man musste bis zum Schluss warten, um so ein bisschen Feeling zu bekommen.
Total, total. Auch das kein einfacher Song, aber echt ein Refrain, der dich irgendwie packt und mitreißt und erhebt und im Ohr bleibt auch. Und mir richtig Gas gibt. Also ich glaube auch das, der Titel deutet es an, Hell on Earth ist kein positiver Song. Aber der Refrain klingt, nicht so. Der Refrain klingt irgendwie so Hölle auf Erden, trotzdem alles super. Ich glaube, das ist gar nicht die Aussage des Songs unbedingt. Aber ja, klingt so und macht Spaß. Und das am Ende des Albums, einerseits gemein, weil man muss so lange warten. Vielleicht wird ihn auch nicht jeder entdecken. Dann wieder, wenn man es bis dahin geschafft hat und vielleicht auch ein bisschen müde ist von dem anstrengenden The Parchment und was vorher alles auf dem Album kam, macht dich das nochmal wach und entlässt dich irgendwie echt positiv aus dem Album. Mit einem Yeah. Das möchte ich
gleich. Finde ich auch, aber du musst es auch erstmal bis dahin schaffen und du musst wirklich eine Stunde zehn aushalten, bis dieser Song kommt. Also es sei denn, du skippst hin und her. Ich weiß ja nicht, wie die Album-Anhörkultur mittlerweile bei den Leuten ist, dass sie, oder ob die sich dann irgendwie langweilig weiterskippt nach einer Minute. Das glaube ich jetzt bei Maiden-Fans nicht. Ich glaube, dass die wirklich von Anfang bis Ende hören, weil Maiden ist ja immer noch so eine, naja, Album-Band, die halt sich auch eine was Album-Band, dabei gedacht haben, bei der Abfolge etc. Und das Einzige, was ich halt ein bisschen strange finde, ist dieses orientalische, asiatische Flair mit Senjutsu und diesem Kämpfer.
Ja. What ist the ja fuck? Auch auf diesem okay, Song sieht, so.
Ja, sieht gut aus, alles cool, kann man machen. Muss jetzt nicht sein. Und insgesamt ist es schon echt ein ordentlicher, heftiger, 83-minütiger Brocken.
Ja. Der aber, ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen. Mhm. Ich stehe zu meinen 5,5 Punkten. Ich finde es nach wie vor, es ist ein sehr gutes Album. Nicht so Book of Souls ging noch besser rein, obwohl das schon lang und proggy war. Vielleicht auch deshalb, weil man die Songs halt dann irgendwie bald auch live gesehen hat und sie da mit Leben gefüllt wurden und sich schnell Hits rauskristallisiert haben. Das wird mit Senjutsu leider nicht so schnell gehen. Das ist ein harter Brocken. Aber wer die letzten oder wer mit den Maiden-Alben der letzten 20 Jahre, also Brave New World, Dance of Death, Matter of Life and Death, vor allem, glaube ich, sogar Final Frontier, weil das auch so komisch kopflos und vertrackt und man wusste gar nicht so genau, was will die Band hier eigentlich von mir. Wer damit klarkam und da seine Freude dran hatte, der wird sich auch in Senjutsu sehr gut reinfuchsen können und seinen Spaß lange daran haben können.
Also ich habe ja 6,5 von 7 Punkten gegeben. Mhm. Würde jetzt in der, also nach der euphorischen Phase, dass das neue Album da ist und kommt und wir es hören durften, eventuell würde ich einen halben Punkt weniger geben, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber würde jetzt bei der Betrachtung nochmal und jetzt nach der, sag ich mal, nach der Diskussion mit dir, vielleicht doch bei den 6,5 Punkten bleiben, weil ich glaube, dass, wenn ich es jetzt noch öfter höre und dann ab heute, wenn der Podcast erscheint auch das Album, in vernünftiger Form, also vielleicht mal auf Vinyl oder vielleicht auch als CD und nicht nur als Stream. Achso, da jetzt gleich habe ich meine Frage wieder. Genau. Glaube ich, dass ich bei diesen 6,5 Punkten bleiben werde? Mein einziger Punkt ist wahrscheinlich wirklich die nicht vorhandene Risikobereitschaft, was den Sound und den Mix angeht. Was ich aber trotzdem verkraften kann, weil ich es ja nicht schlecht finde.
Ja. Ja, so. In der Tat.
Und ich sage nochmal abschließend, also zwei Sachen habe ich noch, also abschließend, das ist kein Hit-Album, es ist Metal für Erwachsene.
Sozusagen, ja.
Metal für Erwachsene und Metal für Fans, die Maiden schon mal gehört haben. Damit würde ich nicht unbedingt einsteigen als Iron Maiden-Interessierter.
In der Tat. Und auch Metal für den Kopfhörer, weil das ein Album ist, in das man echt eintauchen genau. kann und muss und sollte.
Jetzt stelle ich dir die Frage nochmal, die mir gerade entfallen war. Es gab ja nur The Writing on the Wall als ersten Song, richtig?
Ja, richtig, das war der erste, ja.
Und ich behaupte jetzt mal, dass vor uns nicht so die große Masse an Leuten dieses Album hören durften, richtig?
Wir waren, glaube ich, mit unter den Ersten, ja.
Genau. Und selbst wir durften dieses Album ja nur, und das kann man, das wissen ja auch alle, im Stream vorab hören, was natürlich auch komprimierte Daten bedeutet, etc. Jetzt frage ich dich, wie können denn die ganzen Leute da draußen schon nach dem Hören von einem Song schreiben, wie beschissen denn der Sound ist? Sie haben doch das Gesamtwerk noch gar nicht gehört.
Naja, ja, gut, aber die Single hatte ja auch schon ein... Die klang doch nicht so seltsam wie die zweite Single Stratego, aber klang ja auch
Aber selbst wir haben ja gemerkt, dass die YouTube-Version mit dem Video anders klang als die Spotify-Version ohne Video. Das gab da schon Soundunterschiede.
Ich glaube tatsächlich, sie haben die Tonspur für das YouTube-Video auch später noch ausgetauscht, weil die, glaube ich, wirklich fehlerhaft war. Da war ja ein unfassbarer Hall drauf. Das war, glaube ich, wirklich ein technischer Fehler einfach. Aber ja, man kann ja schon anhand des ersten Songs... Man bewertet halt den ersten Song. Ich weiß nicht.
Ich glaube, die waren alle betrunken. doch, natürlich, aber so, nein, man sollte nicht sofort. Egal. Kauft euch das Vinyl für 70 Euro und dann hört da mal rein.
Ich sag mal so, wenn Iron Maiden die Singles in der anderen Reihenfolge gebracht hätten, und zwar erst Stratego und dann Writing on the Wall, dann wäre, glaube ich, der Aufschlag nicht so groß gewesen, weil Stratego ist zwar die bessere Single. Aber der Song klingt wie jede andere erste Single, die Iron Maiden aus den letzten Alben hatten. So ein schnellerer Song, so ein okayer Song mit so okayem Refrain, wo man ein bisschen mitgehen kann, aber auch nicht so richtig geil, aber so ein okayer, schneller Song. Das ist Stratego. Das wäre so die typische Single gewesen. Dadurch, dass sie den eben nicht genommen haben, sondern Writing on the Wall, hatte man sehr viel, um darüber zu reden. Das haben sie clever gemacht.
Haben wir ja auch gerade getan. Stratego war, weil so Hoppe-Hoppe-Reiter-Metal da drin war, deswegen ist das so.
Genau, ja.
Gefällt das. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, wie du schon sagst, es gab viel drüber zu reden. Es gibt viel zu hören in 83 Minuten. 10 Songs, davon mehrere über 10 Minuten, nämlich 3 sind über 10 Minuten, die anderen sind unter 10 Minuten, ne?
Nur 3? Krass. Okay, ich dachte mehr. Das geht ja.
Der eine ist 9 Minuten irgendwas. Ich habe bei den ersten vergessen, mir die Zeiten aufzuschreiben. Egal.
Ja, du hast recht.
Aber ja, also anspruchsvoll, nehmt euch Zeit. Ich hoffe, ihr entdeckt genauso viel wie wir. Und wenn ihr es scheiße findet, schreibt das, schreibt uns das. Und wenn ihr es gut findet, schreibt uns das. Und wenn ihr findet, dass wir nur Unsinn erzählt haben über das Album oder wenn wir richtig gelegen haben, dann schreibt uns das auch. Wir werden auf jeden Fall... Ich habe schon mitbekommen, Darkest Hour ist der Favorit von Herrn Seventh Son of the Seventh Son Kessler. Den werden wir vorstellen in unserer Playlist. Und ich würde sagen, wir stellen 3 Songs vor. Wir stellen noch The Parchment vor, weil es der längste ist und auch sehr anspruchsvoll. Und dann darfst du dir aussuchen Hell on Earth, weil das die Belohnung zum Schluss oder... Writing on the Wall haben wir schon auf unserer Playlist oder Stratego oder was meinst du?
Also entweder Lost in a Lost World wegen des sehr einzigartigen Beginns einfach, wo die Band so nach Moody Blues, die Purple Led Zeppelin klingt oder Hell on Earth Blues. Wegen des sehr großartigen Refrains. Ich wäre fast für Hell on Earth. Lass uns Hell on Earth nehmen.
So machen wir das.
So machen wir das. Und ich glaube tatsächlich... Obwohl wir das jetzt sehr gut fanden, glaube ich auch, dass Kollegin Katrin Riedel mit ihrer kritischen Meinung zum Album nicht allein sein wird. Es wird ein Album, das die Fanbase spalten.
Ja, definitiv. Definitiv. Und nochmal, ich meine, wir müssen ja auch das von allen Seiten betrachten. Und da gehört ja auch negative Kritik dazu, da gehört auch positive Kritik dazu. Und wir haben ja trotz unserer, sage ich ja jetzt fast ähnlichen positiven Kritik, auch viele Sachen gefunden, wo wir gesagt haben, das hätte aber jetzt auch mal anders, besser etc. sein können.
Exakt. Aber weißt du, wen wir noch gar nicht gehört haben? Bruce Dickinson. Wollen wir mit dem auch noch über das Album reden?
Das wäre ganz cool, wenn Bruce selbst vielleicht auch noch mal was dazu sagt und nicht nur wir beiden Schmierfinken da hier drüber lästern.
Gerade klingelt es in der Tür. Ich gehe mal gucken, ob er da ist. Nein, ich habe ja schon mit ihm gesprochen. Das Interview zu unserer aktuellen Ausgabe, die noch am Kiosk liegt oder bestellt werden kann unter www.metal-hammer.de/Heftbestellung, wenn ihr sie noch nicht in der Hand haben solltet. Wir hören da einfach mal rein in einen Teil des Interviews. Ich habe mit Bruce gesprochen über ein paar der Songs. Wie gesagt, lieber hat er gesprochen über Songs, an denen er mitgeschrieben hat. Und er spricht auch noch mal über darüber, wie sich seine Stimme so verändert hat und wie er das so einschätzt. Das hören wir jetzt. Viel Spaß. You stated that there is one or two songs on the album which sound pretty different to your usual style, and Maiden fans will be surprised. I would like to take a guess which two songs you could have talked about at this point. My first guess is Zenjutsu, the title track, because it's a very slow-marching, nearly Doom-influenced song, and a very bulky one to start with the album, I think.
Well, yeah, it's a nice way to start the album because nobody would expect that. You know, obviously, we normally have something that goes like 200 kilometers an hour, and this one doesn't. But it's very powerful, and it has some great performances in it. Nico's drumming throughout the entire album is consistently amazing. I mean, his groove on stuff. I mean, Writing on the Wall, which is a song that relies on a very simple, drumming groove. He just performs amazing on it. I think his drumming is key to making a track like Senjutsu really work.
Absolutely. Can you tell me what the song is about? What's the inspiration and background to it?
Not really. Steve wrote the words, and I can only think that he was watching a lot of episodes of Game of Thrones.
Yeah, okay. Fine. And, my second guess for an unusual Maiden song on the album would be Darkest Hour, which is one of my favorite songs on this album. It's a dramatic, tragic, heavy metal ballad and reminds me of your solo works and is kind of unusual for Iron Maiden, I think.
Well, I wrote it with Adrian, and the song is about the song's about Churchill, and his flawed character, but one which ultimately saved the world. So he had lots of things that didn't go right for him, but he had one thing, which was he was never ever going to give up. That inspired, the United Kingdom to stand against the dark forces, if you like, that had enveloped Europe. And bought enough time for the rest of the world to join in, because I'm quite sure we couldn't have done it on our own. So that's what that song is about. But it's also about sacrifice, of all the people who sacrificed their lives for fighting for what is basically our freedom now. So that's what the song's about.
It's a very strong song, very strong melodies and strong lyrics. Well done again. Then there is Lost in a Lost World. Especially the beginning sounds unusual, and I think there is a new way for you to sing or use your voice in the first part of the song.
Yeah, it's nice, isn't it?
Absolutely.
I mean, when we when we did it, I said, you know, because obviously I did all those little harmonies, very breathy kind of harmonies and things like that. And we layered it and layered it and layered it. And in the end, I said, bloody hell, Steve, we are sounding like the Moody Blues here. And he laughed and went, yep, that's right. So it's, you know, all these influences that we have in Maiden that people just don't, I think a lot of people just don't know about them or don't listen to some of these bands anymore, or, you know, or because it's not like metal, they don't listen to it. But we were brought up on lots and lots of different types of music. So it's like having a, when you were a kid and, you know, you might have had a dressing up box of, like, you know, you could put on, you could be a cowboy or you could be whatever, you know, and you dress up. Mm-hmm. Kind of like that with us with music. We can pick influences and things and sort of maidenize them, if you like.
Mm-hmm. Absolutely. And I think you also did this with the first single. You mentioned it before, The Writing on the Wall, which has this Southern rock blues influence to it, which also is new to Maiden, I think.
Yeah, it does, actually. And it's funny because when we wrote it, Adrian and I thought, well, this is really catchy.
Mm-hmm.
And Steve, we can go, oh, I really like that. So I like a bit of Cajun music.
Mm-hmm.
And Adrian and I looked at each other and went, Cajun? Really? I went, hey, whatever. I don't care what he calls it, but I like it. Yeah, it does have a bit of, it's kind of like blues. Yeah, it is kind of blues-based sort of thing. But it's got that big anthemic chorus,
yes,
to it that just makes it that little bit different. And it's got the little almost Celtic little riff in the middle.
Mm-hmm.
So it's a real nice mixture of different, you know, I suppose you could call it classic rock themes, really, but mm-hmm. maidenized, you know?
Mm-hmm. Made it nice. That's good. And yeah, lyrically, it well, on the one hand, it's a biblical theme, and on the other hand, it's well, a political and social issue, which you talk about in the song or sing about in the song. So, why did you choose this particular song as the first single to the album?
Because it sounded like a good, catchy song to pick.
Fine, yeah.
And it was different. So we wanted to do something. We wanted to have something out that would have people going, "Oh God, that's different from Maiden. Wow!" You mm-hmm. know. And this is before we. I mean, the album was done nearly 3 years ago.
Yeah.
So at the time, we thought we were going to be releasing the album in, you know, a year and a half's time.
Mm-hmm.
So after when we were going to go out and do the Legacy tour. And then we're going to go and do another tour in Europe that summer, and we will release the album at the end of that tour, or close to the end of the tour.
Yeah.
And then that got cancelled, and then we got cancelled again. So we've been waiting to release this album for nearly 3 years.
Mm-hmm.
So during lockdown, I phoned, you know, Rod, my manager. I said, look, maybe we should do something really special on this. Maybe we should do a video that, like, we've never done before. Really, really do something extraordinary, you know.
Mm-hmm.
And he was like what? I said, well, do you want me to write a story for you, and we'll see where we get to.
Mm-hmm.
So I created the story, and it ended. The ending was a bit gloomy, so I put Adam and Eve in at the end and said, well, let's have a restart. Let's reboot humanity at the end of the video.
Mm-hmm.
You know?
Yeah.
And that's what became the video.
Yeah. Which, turned out great and has a nice turn at the end, definitely. And as we were talking about, new influences or new styles and also your kind of new way to sing on some parts, do you think your voice has changed generally during the last, let's say, 5, 10 or 20 years? Do you have any new, I don't know, singing techniques which you didn't use before?
Yeah, I mean, my voice has changed during the last 20, 10, 5 years. Yes, of course it has. You know, as you get older, your voice changes. It gets sort of fatter down the bottom end, which is nice because, you know, I can do things now that I couldn't do when I was 20. Okay, I could do one or two things when I was 20 that I probably couldn't do now, but really not that many. Mm-hmm. You know, I mean, like, you know, I could squeal and screech when I was 20, but that's really a one-way ticket to unemployment, because you can't do that your whole life. I've listened to so many singers lose their voices screaming and yelling the whole time, and I thought, well, I don't want to be one of those singers. So your voice has a lot more it can do than just scream. Now, I still do it from time to time.
Luckily.
But it's not something that defines my voice. Whereas with one or two singers, it has been the case that they have one or two things they do. And if they don't do that, people think there's something wrong. So I've made the decision that, you know, pretty early on, that I was going to turn myself into a singer, not just a screamer.
Mm-hmm.
And what that means is as your voice changes and you get more flexibility in it, and more tone, you have more colors to paint with, if you like, with your voice.
Mm-hmm.
At the same time, you know, we did still perform all of our songs in the original key. We don't tune down at all live or in the studio, unless we want to, of course, but, you know, we basically don't. And I'm still doing all the songs in the original key. I'm still doing Run to the Hills. I'm still hitting all the top notes. You know? Mm-hmm. So actually, the voice is doing pretty good, much better than I expected, actually.
So, das war's mit meinem Stammelenglisch. Die deutsche Tonspur dazu könnt ihr lesen in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe. Da haben wir das alles auf Deutsch übersetzt. Und man muss mich nicht Englisch sprechen hören.
Schon wenn ihr überhaupt lesen könnt, das glauben wir alles schon gar nicht mehr. Deswegen haben der Seventh Son of a Seventh Son Kessler und Not of This World Zahn vielleicht überlegt, demnächst in Zukunft und überhaupt öfter vielleicht euch mal was aus dem Heft vorzulesen. Also jetzt nicht mehr in diesem Podcast, sondern vielleicht für die Zukunft. Dass wenn ihr zu faul seid oder zu bequem seid, Dinge zu lesen, dass wir euch die einfach vorlesen. Ihr könnt euch was wünschen oder auch nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach nur schlechte Headlines vorlesen, die gemacht werden bei uns im Heft.
Sowas haben wir nicht, außer alle zwei Monate zurück in die Zukunft.
Ja, nee, aber die Headline bei Portray, deiner neuen Lieblingsband aus Schweden, die müsst ihr selber rausfinden, indem ihr das Heft kauft. Das kann ich nicht. Das ist nicht jugendfrei, das kann ich an dieser Stelle nicht zum Besten geben. Ich muss nur sagen, das war, glaube ich, die längste gesprochene Plattenkritik ever, 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 ever.
Aber zu so einem besonderen Album kann man das mal machen. Vielleicht machen wir das mal wieder. Wenn das jemand hören will. Das machen
wir definitiv wieder.
Schreibt uns mal, ob ihr sowas hören wolltet oder ob das alles blöde war.
Ist doch uns doch egal, ob die Leute es hören wollen. Wir reden ja trotzdem
drüber.
Und abschließend bleibt noch zu sagen, denkt dran, zuzuhören, wenn Not of This World Zahn für euch die Playlist aufpimpt. Und zwar zu finden bei Spotify Maximum Metal, der Metaler Podcast, die Playlist Remember Where You Heard It First. In diesem Sinne, bis zur 21 in nur 2 Wochen, wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Metal.
Tschüss.